Tag. Preis dem Herrn. Bisschen tiefer runter. Halleluja. Wir wollen Gott loben und preisen. Heute mal ein bisschen anders. Wir haben jetzt die ganze Woche so gesungen. Also da waren wir fast heißer. Aber die Freude am Herrn, die war unsere Stärke. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns einfach unseren Gott loben und preisen. Wir erheben unsere Hände und loben Gott für all die Inspiration, für all die Motivation, für all das Gute, das er an uns in der vergangenen Woche getan hat. Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Gott gewesen bist und dass du uns beschenkt hast mit der Musik, mit dem Gesang, mit den Gospels. O Herr, mit den schönen Liedern der Anbetung und des Lobens. Und wir danken dir, dass wir auch heute Nachmittag wieder in den Lobpreis hineingehen können, denn du bist ein Gott, der gerne segnet, der gerne gibt, der jeden Einzelnen beschenkt, der sich beschenken lässt, und wir sind jetzt auf Empfang. Herr, wir möchten heute Nachmittag empfangen. Gutes und Barmherzigkeit. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, dass du uns auf grüne Aue weidest, dass du uns zum frischen Wasser führst in dieser Stunde und dass du uns, Herr, begleitest, selbst wenn wir durch das dunkle Tal mal gehen müssen. Du bist bei uns, dein Stab und Stecken trösten mich, und ich sage danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, für die vergangene Woche. Und danke, Jesus, auch für das, was du uns auch heute schenken möchtest. Amen. Amen. Preis Gott. Halleluja. Sag deinem Nachbarn noch, preis dem Herrn. Gott segne dich, Gott schütze dich, Gott sei mit dir, Gott stärke dich. Halleluja. Preis Gott. Gott war ein guter Gott. Halleluja. Ich habe noch nie so viel. Praktisch, wir haben 6 Gottesdienste mit Singen gehabt, und wo man von Anfang bis zum Schluss, ich darf Platz nehmen, von Anfang bis zum Schluss Lobgesang hatte, Anbetung hatte. Halleluja, halleluja. Das sind 12 Stunden oder 2, wenn man noch ein bisschen länger rechnet, noch ein bisschen mehr, aber so 2 Stunden Lobgesang, 12 Stunden Lobgesang und Anbetung. Preis Gott. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den kommenden Gottesdiensten am Freitag. Am Freitag habe ich ein ganz starkes Thema, und ich möchte dich dazu einlassen: löse dich von deiner Vergangenheit. Löse dich von dem, was dich bindet. Löse dich von dem, was dich krank macht. Löse dich von dem, was dich ärgert. Löse dich von dem, was dich schwächt, was dich ausraubt und so weiter. Löse dich von den negativen Geistern und dergleichen. Und dann Samstag wird das Thema sein: lebe ein siegreiches Leben. Eigentlich geht das von heute und das von Samstag ein bisschen so ineinander, aber ist nicht das Gleiche. Lebe ein siegreiches Leben, und dann das Geheimnis eines lebendigen Glaubens. Es gibt toten Glauben und es gibt lebendigen Glauben. Und ich möchte über den lebendigen Glauben am Sonntag früh sprechen. Heute ist mein Thema das Geheimnis des Segens. Wer möchte von euch gesegnet werden? Manche sogar mit 2 Händen. Halleluja. Und jemand mampft und isst und lässt sich schmecken. Halleluja. Gott ist ein Gott, der segnet. Halleluja. Und ich habe vorausgekriegt, und das Geheimnis, das ich euch heute Mittag verrate, ist ganz einfach: Gott Recht geben, das ist Segen. In dem Moment, wo du Gott Recht gibst, ja Herr, bist gesegnet. Bist du im Einklang mit dem gesamten Universum, bist im Einklang mit dir selbst, bist im Einklang mit der Schöpfung. Gott Recht geben, das ist das Geheimnis. Das bringt Segen, das bringt Gewinn. In Lukas Kapitel 7, Vers 29: und alles Volk, das das hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht. Interessant, die Zöllner, das sind eigentlich die bösen Buben. Die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Sie gaben Gott Recht. Der Segen fließt in dem Moment, wo du anfängst, Gott Recht zu geben. Die Zöllner eigentlich, das waren aus der Sicht der Pharisäer die Bösen, also die mit den Ausländern zusammenarbeiten, mit den Römern damals. Aber die stimmten mit Gott überein. Ich bin verblüfft, dass Ungläubige manchmal dem Reich Gottes viel näher sind als die sogenannten in Gänsefüßen frommen Pharisäer. Also selbstgerecht, also wir sind in Ordnung, uns fehlt nichts, ich bin gar satt und ich bedarf nichts. Aber die nichts von Gott wissen, die sind dem Himmel manchmal viel, viel näher. Und sie waren mit Gott sofort einverstanden. Als der Herr Jesus zum Zachäus kommt, diesem Oberzöllner, Zachäus kommt schnell runter. Ich glaube, der ist runtergesprungen, nicht mehr runtergekraxelt und sich runtergeseilt oder sich runtergelassen. Nein, so schnell ist er noch nie vom Baum runtergekommen, als Jesus sagte: zu dir muss ich heute kommen. Zöllner sind im Reich Gottes viel näher. Wir kennen die Geschichte Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer, der betet: ich danke dir, Gott, dass ich so bin und so bin und so bin und so weiter. Und der Zöllner sagt nur ein kurzes Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig, und der geht gerechtfertigt aus. Du siehst also, Gott hört die Zöllner. Gott schaut nicht die Person an, Gott schaut nicht, was du für Background hast, für eine Erziehung hast oder wo du kommst. Wichtig ist, dass du mit Gott im Einklang bist. Und der Zöllner war mit Gott im Einklang. Als er hörte, was der alles vorbetet, sagte er, ich bin gar nicht so weit, ich bin arm. Was kann ich Gott schon vorweisen? Bin nichts. Und das ist, was Gott anerkannt hat. Erstaunlich also, dass die Zöllner, diese bösen Buben, die mit den Römern zusammenarbeiteten, diese Halsabschneider, das waren ja böse, aus der Sicht der frommen Juden damals, die waren denen, mit denen ein Frommer nichts zu tun haben wollte, machen einen großen Bogen, umfahre ihn und. Das waren die Verlorenen, das waren die Schlimmen, und zwar im Garten, für die ist Jesus gekommen. Die gaben Gott recht. Hier Lukas 7, 29, und alles Volk, das das hörte, und ganz besonders die Zöllner, sie gaben Gott recht und ließen sich taufen. Sie haben also Gott gar nicht widersprochen, sie haben das gemacht. Sie haben gar nicht groß diskutiert. Weißt du, die Frommen diskutieren immer, ja, ist es der Wille Gottes? Ich muss den Herrn nochmals fragen. Die Zöllner haben nicht den Herrn gefragt, die sind gleich ins Wasser gesprungen und haben sich taufen lassen. Wir sind immer solche, also weil wir schon ein bisschen religiös geimpft sind, religiös vorbelastet sind, ja, ist das der Wille Gottes? Ist das biblisch? Muss das sein? Die Zöllner haben Gott recht gegeben. Und ich möchte über das Geheimnis des Segens sprechen, gib Gott recht. Die einfachen Menschen in der Bibel, die gaben Gott immer recht. Je verbildeter die Menschen waren, umso komplizierter waren sie. Ja, wir müssen zuerst mal erklären. Zuerst mal muss man einen Kommentar lesen. Zuerst muss man Bischof oder den Rabbi fragen oder sogar den Papst womöglich dann einen Brief schreiben und fragen, wie ist das? Aber die Einfachen, die haben gesagt, ja, wenn Gott es sagt, wenn es wirklich die Stimme des Herrn ist, die Volksseele ist gläubiger, als wir denken. Die Volksseele. Und ich sage ganz bewusst Volksseele, der normale Mensch, der normale Otto, Normalverbraucher, der ist dem Reich Gottes viel näher als diese Priester und die ganzen Geistlichen manchmal, die so super geistlich vorkommen und Lateinisch, Griechisch, Hebräisch sprechen, aber die wissen nicht, was Gott sagt. Die Engel, jetzt die Frage ist, wem sind die Engel erschienen in Bethlehem, den Hirten, den einfachen Volk? Den Bauern, nicht den Geistlichen in Jerusalem. Wer hat den Stern am Himmel gesehen? Nicht die super Frommen in Jerusalem, sondern die Heiden aus dem fernen Osten. Wir sind gekommen, den neuen König anzubeten. Das Volk und die Zöllner gaben Gott recht. Und ich sage euch ein Geheimnis, auch in der Endzeit, das Volk und die Zöllner werden Gott recht geben. Mehr als so manche Gemeindeleute, Charismatiker, Pfingstler, Katholiken, Protestanten und so weiter, die religiös, wir haben ja unsere Religion, wir haben unsere Kirche, wir haben unsere Gemeinde. Aber hier, die Zöllner gaben Gott recht. Sie sind mit Gott übereingekommen oder mit Gott übereingestimmt. Sie waren nicht verdorben, religiös verdorben. Man kann also religiös verdorben sein. Und je mehr ein Mensch belesen, das ist auch eine Tragödie, je mehr ein Mensch belesen, je mehr er weiß, je mehr er mit Kopf arbeitet, desto komplizierter ist er, dass er sich innerlich überzeugt. Wenn du nichts von Gott weißt, so ein Kind, kannst du alles sagen. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so unvorbelastet, unverdorben. Nur die, die Gott recht geben, die werden gesegnet. Das Geheimnis des Segens ist mein Thema. Nur die kommen weiter, nur die machen Fortschritte, die Gott recht geben. Und die Frage ist, wo soll ich in meinem Leben Gott recht geben? Wo soll ich sagen, ja Herr, ich bin einverstanden. Ich weiß, es ist so schwer, mit Gott in Einklang zu kommen, abzustimmen, so in Harmonie mit dem Herrn. Die vom Geist Gottes überführt werden, die sind es, die Gott recht geben. Und die sind es, die gesegnet werden. Und die sind es, die die Gnade Gottes annehmen, die Gott recht geben. Gott sei mir Sünder gnädig. Das war alles. Kein kompliziertes Gebet. Sie erleben Vergebung, die Gott recht geben. Die Gott recht geben, die empfangen Gnade und gehen gerechtfertigt raus und die sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist. Also ich bin in den Gottesdienst gewesen, man hat mir Hände aufgelegt, man hat mir das gesagt, man hat mir vorgebetet, ich habe nachgebetet, ich habe Frieden. Und er zog seine Straße fröhlich weiter, der Kämmerer. Im Glauben kommt es immer sehr darauf an, und das ist Glaube, Gott recht geben. Die Frage ist, stimmst du mit Gott überein in allen deinen Lebensbereichen? Stimmst du mit der Natur überein? Und nicht meine, wenn ich Gott sage, meine ich auch die Natur, die Schöpfung draußen. Und wir sind ein Teil der Schöpfung, am sechsten Tag, am Ende der Schöpfung geschaffen worden. Und deshalb, wir müssen erst recht als Menschen mit der Schöpfung übereinstimmen, mit dem Rhythmus der Schöpfung, mit Aufstehen und Schlafen gehen. mit Essen und Trinken? Stimmst du da überein? Stimmst du mit dem Geist überein, was der Geist sagt, was das Herz sagt? Was das Ewige, was das Ursprüngliche ist? Stimmst du mit dem Universellen, was überall gilt und alle Zeit gilt, mit dem überein? Und wenn wir da übereinstimmen, dann funktioniert es. Wenn wir die Zeiten beachten, Saat und Ernte, Wachstum. Man kann sehr fromm sein und doch mit Gott nicht übereinstimmen und Gott doch nicht recht geben. Immer sich mit Gott streiten. Nein, Herr, so. Und Gott kann uns oft nicht so führen und nicht dorthin bringen, wo er uns hinbringen möchte. Ich denke nur an Lot. Der Engel sagt, Lot, komm raus aus Sodom. Und was macht unser Herr Lot? Er sagt, aber Herr, ich bin ein alter Mann, ich kann nicht laufen. Wenn Gott dir sagt, dass du dort und dorthin gehen sollst, dann kannst du dorthin laufen. Selbst wenn eine steile Wand ist, wie die Eiger Mönchnordwand. So, du kannst sogar die Wand hochgehen. Wenn Gott sagt, du sollst dorthin, dann kannst du dorthin gehen. Aber unser Lot entschuldigt sich, oh Herr, ich habe Hexenschuss, ich hinke oder ich humple und was weiß ich alles, ich kann nicht, lass mich dorthin gehen. Und du siehst, als er nach Soar ging, hat er alles verloren. Selbst erwählte Wege führen einen in Ruin, aber Gott sagt, geh raus, flieh aufs Gebirge. Gott bringt uns immer in Sicherheit und wir sollten den Weg gehen, den Gott uns führt. Dann werden wir gesegnet. Man kann noch so fromm sein und doch uneinsichtig, unbelehrbar, geistlich blind sein und Gott gar nicht richtig kennen. Ich denke nur an die ganzen Pharisäer und die Geistlichen, die damals sind. Oder der alte Zacharias, der steht im Tempel als hoher Priester, segnet gerade das Opfer und plötzlich erscheint ihm der Engel und sagt, hör mal, deine Elisabeth kriegt einen Jungen und den sollst du Johannes nennen. Nein, 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 in unserer Familie heißt keiner Johannes. Und da hat Gott widersprochen und weißt du, was passiert ist? Er ist stumm geworden. Dann hat die Sprache verschlagen. Und uns verschlägt die Sprache, wenn wir Gott widersprechen. Uns verschlägt die Sprache, wenn wir Gott widersprechen. Und er konnte erst dann widersprechen, als er mit Gott übereinstimmte. Als dieser Junge war. Und jetzt, ja, wie heißt er? Dann nahm er eine Tafel und schrieb Johannes. Als er Gott Recht gab, konnte er wieder anständig leben. Natürlich, sein Dienst war versaut. Er konnte nicht mehr Priester sein. So weiter, er war alt genug. Aber du siehst, er hat sogar seine Berufung verloren, nur weil er Gott widersprochen hatte. Wenn wir Gott widersprechen und Gott nicht recht geben, erreichen wir nicht das Ziel, das Gott für unser Leben sich gesteckt hat. Johannes soll er heißen. Nicht wie die Tradition sagt, nicht was die Leute sagen, der sollte jetzt wie Zacharias heißen. Nein, er sollte Johannes heißen, weil Gott es so wollte. Und er konnte widersprechen, als er mit Gott im Einklang war. Und vielleicht hast du auch keine Kraft, keine Salbung, keinen Segen mehr, keine Herrlichkeit mehr über dein Leben, weil du Gott irgendwo widersprochen hast. Nein, so nicht, Herr. So muss es sein. Gott weiß, wenn er dein Leben irgendwo in eine Richtung bringen will, was das Beste für dein Leben ist. Und wir müssen lernen, dem Heiligen Geist zu gehorchen und nicht unserem Kopf, nicht unseren Gefühlen, nicht den Massenmedien und nicht unseren Erkenntnissen oder unserer Tradition. Sie gaben Gott recht. Uneinsichtig zu sein ist etwas anderes als, ich verstehe es nicht, als unverständlich. Also Gott akzeptiert, wenn du etwas nicht verstehst. Aber einfach auf stur schalten, nein, das mache ich nicht. Bei uns heißt niemand Johannes in der Familie. Also wir werden also nicht Johannes nennen. Und dann wunderst du dich nachher, wenn nichts mehr läuft. Gott lässt also Uneinsichtigkeit nicht gelten, aber Unwissenheit akzeptiert er. Aus Mangel an Erkenntnis, Gott belehrt uns dann und inspiriert uns mehr und mehr durch den Heiligen Geist. Die Juden, die haben Jesus abgelehnt, nur weil sie ihn nicht erkannten, weil sie Gott nicht recht gaben. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und du siehst, wohin sie Jesus hingebracht haben. Und ich erlebe ganz besonders in diesen letzten Tagen, in der Endzeit, in der wir stehen, dass selbst manche fromme, pfingstlich charismatische Pastoren regelrecht schlafen. Die schlafen, während die Wölfe arbeiten. Während der Teufel arbeitet, schlafen die. Die merken das gar nicht, was in der Welt vor sich geht. Ich weiß nicht, in welcher Zeit sie leben, aber auf jeden Fall, sie achten nicht einmal auf die Zeichen der Zeit. Und Jesus sagt, schaut auf die Zeichen. Wenigstens, wenn ihr schon mir nicht glaubt, schaut wenigstens auf die Natur, schaut auf die Umstände, schaut auf die Umwelt, schaut auf das politische Geschehen, schaut auf die Globalisierung, schaut auf alles, was passiert. Jetzt kommt diese Massenimpfung und so weiter. Jetzt müssen wir nur abwarten. Manche Leute glauben das nicht, dass sowas kommt, aber das kommt. In Frankreich werden schon Gesetze gearbeitet. Warte bis nach der Wahl, was dann passiert. Wie auch immer. Die meisten Leute kümmern sich nicht groß um die Zeichen, die Gott gibt. Gott gibt Signale. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen, ganz besonders über eine Situation. Und nach Amos Kapitel 3, Vers 8, Gott tut nichts, ohne vorher gewarnt zu haben. Aber sie achteten es nicht, so wie bei Noah, beim Lot, sie achteten es nicht. Es war ihnen lächerlich, gleichgültig. Ach, alles fromme Spinner. Sie gaben Gott nicht recht. Also wenn Gott redet, würde ich schon vorsichtig sein. Wenn Gott etwas sagt, also, weißt du, und Gott benutzt jeden Menschen als sein Sprachrohr. Jeder einzelne von uns ist ein Sprachrohr Gottes und Gott spricht Gott durch jeden, sogar durch einen Esel. Ich denke beim Biliam, Gott hat durch einen Esel gesprochen. Warum schlägst du mich? Und selbst wenn ein Esel mal spricht, dann sollten wir aufwachen und nicht gleichgültig drauf losgehen in unser Unglück. Was wäre aus dem Biliam geworden, wenn er auf die Stimme Gottes geachtet hätte? Gott hat gesagt, geh nicht hin. Aber was macht unser Freund? Er geht hin, um des Geldes willen. Und er wurde dann, so sagt die Legende, er wurde ermordet. Das war sein Ende später. Was nützt dein ganzes Geld, wenn du nachher mit dem Leben bezahlst? Segen kommt immer, wenn man Gott recht gibt. Und dann, er kann nicht Negatives prophezeien über Israel. Er kann Israel nicht verfluchen, denn er sieht und er sagt, ich kann es nicht. Moab, nimm dein Geld, behalte alle Gaben, die du hast. Ich kann dieses Volk nicht verfluchen. Die leben alle in göttlicher Ordnung. Und solange ein Mensch in göttlicher Ordnung lebt, kann der Teufel an einem nichts ausrichten. Wenn du mit Gott übereinstimmst, kann der Teufel Handstand machen, kann der Teufel die ganze Hölle mobil machen, er kann nichts ausrichten. Ich kann nicht verfluchen. Im Gegenteil, der fängt an zu segnen. Ich sehe aus Juda ein Stern aufgehen und so weiter. Er hat Jesus gesehen, diesen Stern von Bethlehem hat er gesehen. Ich kann nicht fluchen. Wenn du mit Gott in Ordnung lebst, brauchst du von Dämonen, brauchst du von gar nichts Angst haben. Nicht einmal vom Antichristen. Denn der ist ein Waschlappen, nur eigentlich ein Versager. Die Ausgeburt der Hölle. Du musst vor dem Antichristen nicht Angst haben. Der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Aber wichtig ist, mit Gott im Einklang zu sein. Israel konnte nicht angegriffen werden, solange Israel im Einklang mit Gott war. Aber wenn da Sünde da war, da ist alles für die Katz. Da ist alles dahingegeben, alles verloren. Es gibt so viele blinde Blindenleiter, Leiter Gottes. Blind ist jeder. Und was wäre es blind? Nicht, der keine Augen im Kopf hat. Blind ist der, der keine Geistesleitung hat. Das ist ein Blinder nach der Bibel. Zu dem Gott nicht mehr spricht, der keine Offenbarung mehr hat, der die Zeichen der Zeit nicht sieht, der uneinsichtig ist, wenn Gott redet, wenn Gott sagt, mach das, aber nein, ich mache gerade das Gegenteil, der Gott nicht versteht, der nicht auf dem Wege Gottes wandelt, das sind Blinde. Die Bibel sagt, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit Ohren, hörenden Ohren hören sie nicht. Sie sind wie Tote. Sie haben alle Organe, aber sie hören nicht. Sie funktionieren nicht. Das ist also geistliche Blindheit. Das ist Taubheit, geistliche Taubheit. Jesus sagt, achtet auf die Zeichen. Auf die Zeichen, die um euch herum geschehen. Und Gott will uns segnen und wir sollten auf die Zeichen achten. Und nicht einfach drauf losfahren und sagen, also ich komme schon durch. Wir sollten auf die Signale achten und dann geht es dir, dass du zu schnell fährst oder zu langsam fährst und dann blockierst alles. Oder wie im Straßenverkehr, es ist genauso wie im Straßenverkehr. Du musst auf die Zeichen achten, sonst kommst du nirgendwo hin. Auch geistlich. Gott will dich ans Ziel bringen, Gott will dich zur Vollendung bringen, aber du musst auf die Zeichen achten. Wie lebe ich ein gesegnetes Leben? Du solltest darauf achten, was Gott wirkt und begreifen, was Gott tut. Wie Gott seine Gemeinde sammelt, gerade in dieser Zeit, in dieser Endzeit, in der wir leben. Wer seine Heiligen zubereitet und jeder Einzelne wird individuell zubereitet in der letzten Zeit. Gott spricht zu jedem Einzelnen ganz individuell. Und jeder Einzelne muss selbst mit Gott übereinstimmen. Ich kann nicht für dich übereinstimmen und niemand anders kann für mich mit Gott übereinstimmen. Ich muss selber meinen Weg finden in dem ganzen Dschungel dieser Welt. Blinde sind alle, die das Wirken Gottes nicht erleben und nicht an sich erfahren, die einfach nur Theorie haben, die jetzt zwar alles verstehen, aber nichts tun. Also, du solltest erkennen, wie Gott in dieser Zeit seine Gemeinde baut, ganz anders als die Menschen denken, nur Organisationen, Zusammenschlüsse, große Versammlungen, große Konferenzen und Meetings. Nein, Gott arbeitet im Detail. Er ist ein Klempner. Er macht Klempnerarbeit. So bei dir hämmert er ein bisschen, bei mir hämmert er ein bisschen, bei uns tut er was und so weiter. Und so arbeitet er und baut hin auf die Vollendung zu. Mein Thema ist also das Geheimnis des Segens. Und ich will dir sagen, wie Gott arbeitet, wie Gott dich zum Segen bringt, auf die Segensspur. Wir müssen zuerst mal auf die Segensspur gebracht werden. Wir sind oft, wir gehen neben der Segensspur. Wir hören, wir sehen, was Gott wirken möchte, was Gott vorhat und was Gott geplant hat. Wir leben so daneben. Aber wir sollen da drauf leben, auf der Segenswelle, auf der Segensspur. Und bitte erschreckt nicht, wenn ich das sage. Viele Leute erwarten ganz was Falsches. Herr, segne mich. Wenn du anfängst, Herr, segne mich zu beten, dann zuerst einmal wird dir alles weggenommen. Du bist total entkleidet. Wirst total entleert, damit er dich füllen kann. Da werden die ganzen Krüge, die Gefäße zuerst mal richtig durchgeputzt. Da kommt sogar der letzte Geruch der Sünde aus deinem Leben heraus. Das erste, nachdem Gott sagte, es werde Licht, das nächste, was kam, war, und Gott trennte. Und das nächste, was wieder kam, und Gott trennte. Also Trennung ist wie das Wirken Gottes. Selektion, Konzentration, Spezialisierung. Er trennte. Immer mehr. Weizen muss vom Unkraut, um Spreu getrennt werden. Das ist, wie Gott arbeitet. Das Gute muss herauskristallisiert werden. Das ist, wie Gott segnet. Dass das Gute aus deinem Leben rauskommt. Das ist Segen. Nicht nur, dass du sehr viel Spreu hast, sehr viel Blätter, aber keine Frucht. Was nützen dir die ganzen Blätter für die Ewigkeit, wenn es keine Frucht zu finden ist? Wir müssen also den ganzen unnötigen Ballast zuerst mal abwerfen, uns von dem ganzen unnötigen Ballast trennen. Wir müssen uns lernen, vom Heiligen Geist her geführt, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und weißt du, was das Wesentliche für dich und mich ist? Jesus. Auf den Herrn. Und unsere Kraft kommt, unsere Herrlichkeit kommt, unser Segen kommt, die dir auf den Herrn schauen. Unser Blick ist manchmal so getrübt, unsere Augen müssen immer mehr und mehr geöffnet werden. Das ist der Segen, dass wir mehr und mehr die Blindheit zurücklassen, die Taubheit zurücklassen. Wir müssen also auch sehr wählerisch werden. Gott trennte in der Schöpfung und wir müssen auch sehr wählerisch sein, spezifisch werden. Und mach dich bereit, wenn du gesegnet werden willst, dass du vielleicht ganz allein plötzlich stehst, auf weiter Flur, ganz allein. Aber du bist der Gesegnete des Herrn. Abraham stand ganz allein. Die Babylonier waren nicht da, die Kanaaniter und so weiter. Abraham musste lernen, allein zu gehen und er war der Gesegnete Gottes. Menschen, die gelernt haben, allein mit Gott zu gehen, die sich von allem anderen gelöst haben, aus Vaterstadt, aus Freundschaft, aus Verwandtschaft und so weiter, und gelernt haben, allein auf eigene Füße zu stehen, die sind die Gesegneten Gottes. Möchtest du ein gesegnetes Leben führen, dann lerne allein. Und Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, Gott trennte, da kann nicht mein Jünger sein. Gott trennt die Gläubigen von den Ungläubigen. Das ist erstmal eine große Dividierung. Das ist wieder Segen, dass du von all den Fressern, die deinen Segen rauben, deinen Segen zerstören, deinen Segen ruinieren können, dass du von denen mal getrennt bist. Was nützt es? Gott segnet dich und du bist in den nächsten 5 Minuten wieder geleert, beraubt. Und dergleichen. Wir haben am Sonntag so eine tolle Predigt gehört von der Fülle. Dass Jesus gekommen ist zu segnen und zu lieben und zu beschenken. Und der Teufel ist gekommen zum Lügen, Stehlen und Morden. Gott trennt die Gläubigen, Gott trennt die von den Ungläubigen, Gott trennt die Kinder des Lichts von den Kindern des Finsternis. Und er trennt die Heiligen von den Sündern. Wir müssen lernen, den Weg Gottes zu gehen. Das ist der Segensweg. Alles andere sind Unsegenswege. Deshalb Psalm 1 sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Geht nicht und wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Leute, wir müssen lernen, allein auf den Rat Gottes zu hören. Nicht nur ja, mit einem Ohr von der Seite und mit dem anderen Ohr von der anderen Seite. Wir müssen allein auf Gott hören. Das ist das Geheimnis des Segens. Und sie gaben Gott Recht. Ja, verstehst zwar nicht alles, weißt nicht alles, kannst nicht alles erklären, musst auch nicht. Warum muss ich alles erklären? Ich muss nur alles glauben können und allem zustimmen. Jawohl, das Auto steht draußen. Ich habe schon so oft die verschiedensten Autos in meinem Leben gefahren und gemietet und so weiter. Da geben sie den Schlüssel und probierst ein bisschen, wo ist Vorwärtsgang, wo ist Rückwärtsgang und wie funktioniert das Ding, wo ist Licht und wo ist Blinker, wo ist die Scheibenwischanlage und dann nach ein paar Kilometern kannst du fahren. Du musst dir nur zutrauen. Dich ins Auto reinsetzen und Recht geben, jetzt ist das Auto, das gehört mir, jetzt muss ich das Auto steuern und lenken. Und du musst lernen, mit deinem Leben umzugehen, das Gott dir anvertraut hat. Und ich denke, nein, das ist ein komisches Modell. Gott hat das Modell für dein Leben dir zugeschnitten und dir in die Hand gedrückt und sagt, draußen ist das Auto, hier ist der Schlüssel und bediene es. Gott trennte. Es ist so wie im Materialismus. Weißt du, die Trennung geschieht weltweit, zwischen gläubig und ungläubig, zwischen blind und sehend, zwischen hörend und taub. Diese Trennung ist weltweit, so wie im Materialismus. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Wir erleben das jetzt buchstäblich, das war noch nie in der Geschichte als solches, aber wir erleben weltweit, die einen werden immer heiliger und die anderen immer sündiger. Der einen werden immer stärker und der anderen immer schwächer. Also diese Trennung geschieht weltweit, bereits ist im vollen Gang. Das sind Gläubige, die stehen wie Herkules, die kämpfen den guten Kampf des Glaubens, die sind Überwinder und die anderen, die machen schlapp, geben auf, fallen ab vom Glauben und vieles andere mehr. Die einen werden immer geistlicher und die anderen immer ungeistlicher. Zu den einen spricht der Herr und zu den anderen, da ist Sendepause, Blackout. Also dieser Kontrast bildet sich in der Endzeit aus. Die einen kommen weiter voran und die anderen gehen immer mehr rückwärts. Die einen werden immer siegreicher und die anderen werden immer mehr Versager. Das ist also eine weltweite Trennung. Wir leben in einer Phase, wo das sich alles auseinandertrennt. Auf der einen Seite sind die Schafe und auf der anderen Seite sind die Böcke. Und was macht ein Bock? Wir haben zu Hause mal in unserem Schafstall mal einen Bock gehabt, zeitlang. Du, der nicht will, will er nicht. Da kannst du ihn an den Hörner ziehen, den kannst du den Hals abdrehen, der will nicht. Und der Herr trennt Schafe und Böcke. Und mit dem, ja, die schalten Sturz, du sturer Bock. Also wir wissen, und die Schafe, die orientieren sich nach denen, die sie anleiten, und die sind gehorsam, wenn der Hirte sie anschubst ein bisschen, und dann gehen sie schon in diese Richtung. Und die einen werden immer siegreicher und stärker und erfolgreicher, und die anderen immer mehr, steigen immer mehr ab. Die einen werden glücklicher und verklärter und gesegneter, und die anderen immer mehr ungesegneter. Und alles hängt mit dem einen zusammen, die einen geben Gott recht und die anderen geben Gott nicht recht. Die einen stimmen mit Gott überein und die anderen stimmen mit Gott, und ich meine der Ewigkeit und alles, was dazu gehört, mit dem nicht überein. Wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, können wir uns nicht unterhalten. Verstehst du, dann sprechen wir aneinander vorbei. Und Gott recht geben ist, die gleiche Sprache zu sprechen, wie Gott spricht. Auf dem gleichen Level zu sein, wie Gott ist. In den gleichen Bildern zu denken, wie Gott denkt. Sonst reden wir aneinander vorbei und können das nicht verwirklichen, was Gott in unserem Leben verwirklichen möchte. Darum ist die Übereinstimmung mit Gott sehr wichtig, dass wir das Gleiche wollen, das Gleiche verstehen, das Gleiche auch wieder annehmen, was er uns gibt. Nicht sagen, nee, das brauche ich nicht. Wie heißt es in der Bibel? Ich rate dir. Du sagst, ich bin gar satt und bedarf nichts. Also bitte keine Prophetie, bitte keine Weissagung, bitte das nicht und bitte das nicht und bitte kein Gebet. Ich brauche keine Hand auflegen, ich brauche das alles nicht. Und die Bibel sagt, und du weißt nicht, dass du nackt, bloß, jämmerlich und elend bist. Dein Wille geschehe, das ist der Schlüssel zum Segen, zum gesegneten Leben. Gott will das Beste für dich. Und du musst auch das Beste für dich wollen. Und ich habe in meinem Leben das festgestellt, was mein Vater mir gibt, das ist immer das Beste. Gott gibt nie, wenn ich etwas bete, er wird mir nie was Verkehrtes geben. In der Bibel heißt es, wenn ein Sohn seinen Vater um Fisch bittet, wird er nicht eine Schlange ihm geben. Oder um Brot bittet, dann wird er ihm keinen Stein bieten. Wie viel mehr, wenn ihr ihn um den Heiligen Geist bittet. Er wird uns das geben, was wir bitten. Er will immer das Beste für uns. Noch etwas, was ich gelernt habe in meinem Leben, das Geheimnis des Segens, das möchte ich hier weitergeben. Gott hat, und das ist, was ich gelernt habe und was ich dir weitergeben möchte, Gott hat immer recht. Kannst du da Amen sagen? Amen. Gott hat immer recht, weil er vor mir da war, weil er die Übersicht hat, weil er allmächtig ist, weil er allgegenwärtig ist, weil er mich geschaffen hat und der Konstrukteur, der irgendetwas konstruiert hat, was geschaffen hat, der weiß, wie das Ding funktioniert. Also Gott hat immer recht, ob jemand daran glaubt oder nicht. Und wenn du anfängst zu sagen, ja Herr, du weißt es, du hast mich so gemacht, ich bin ein Gebilde deiner Hände Werk, du bist der Töpfer, ich bin der Ton, dann kommt das Richtige bei dir auch an. Wenn du Gott anfängst, recht zu geben, und Gott behält auch recht. Streite dich nicht mit Gott. In der Bibel heißt es, wir wollen rechten. Abraham war auch so ein Schlauer und hat gedacht, er kann mit Gott rechten und fängt mit Gott an zu schachern. Oh Gott, wenn in Sodom 50 Gerechte sind, wirst du doch die Stadt nicht vernichten. Gott sagt, nein, das werde ich auch nicht tun. Ja, und dann kam raus, dass nicht einmal 10 Gerechte in der Stadt waren. Da hat so weit runtergehandelt. Und du siehst, Gott hat genau gewusst, wie die Situation ist. Weißt du, es ist zwecklos, mit Gott zu rechten oder zu schachern oder zu handeln und sagen, nein, Herr, so und so. Gott weiß, dass die gar nicht wollen. Da brauchst du gar nicht beten. Dass sie auf stur geschaltet haben, dass sie verstockt sind, dass sie dahingegeben sind. Lass doch. Und so weiter. Und dann kommst du nur noch auf deine eigene, nicht einmal deine eigene Familie. Beim Lot kam es nicht einmal seine eigene Familie, dass sie gerettet wurde. Die Frau blieb stehen vor den Toren Sodoms. So, Gott lügt nicht. Gott will nichts Böses. Grundsätzlich. Gott hat den Plan für dein Leben entworfen. Gott weiß, mit welchen Mitteln er dich verwirklichen und vollenden kann, zum Ziel bringen kann. Und er gibt dir, wenn du mit ihm einverstanden bist. Das ist Geheimnis des Segens. Und ja, Herr, ich nehme es an. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Du musst bereit sein, mit Gott einverstanden, wenn er gibt und wenn er nimmt. Ja, nimm es, Herr, behalte es, ist es mir vollkommen egal. Nimm es. Ich weiß, wenn du mir das nimmst, wirst du mir bestimmt was Besseres geben. Und ich habe in meinem Leben das so entdeckt, dass wenn Gott mir etwas genommen hat, hat er mir was Besseres gegeben. Zumindest hat mich auf die Spur gebracht. Jawohl, das ist nicht so gut. Du siehst, es kracht und quietscht und kreischt und ist es nicht so. Und dann kannst du leichter, weißt du, Gott löst uns nicht auf einmal von Dingen, so etappenweise. Wenn er uns von irgendetwas erlösen will, löst er uns etappenweise. Wenn er gleich auf einmal sagt, komm, gib mal dein Auto her, dann wirst du sagen, nein, danke, Herr. Aber wenn das Auto nicht anspringt, wenn das Auto nicht richtig läuft, wenn das Auto Mucken hat und so weiter, dann sagst du, oh Herr, nimm doch das Auto mir weg. Ich habe sowas in meinem Leben mal gebetet. Ich habe ein nagelneues Auto gehabt, aber das war so windempfindlich. Ich habe gesagt, warum habe ich dieses Auto? Wenn ich nur ein bisschen mehr draufgelegt hätte, hätte ich ein gescheites Auto gekauft und dergleichen. Und ich weiß, wie Gott arbeitet. Weißt du, du bittest, Herr, erlöse mich von dem Übel. Manchmal lassen wir uns selbst in ein Übel hinein und sind unvorsichtig oder aus Angst, aus Sparsamkeit. Wir kaufen lieber das Billigere und das Billigere ist nicht immer das Beste. Du musst immer aufpassen, wenn du einkaufst. Das Billigere ist nicht das Beste und Gesündeste. Ja, und dann habe ich dieses Auto gehabt und gebetet. Und was passiert? Meine Frau fährt mit diesem nagelneuen Auto 3 Wochen alt gegen den Baum. Und ich habe eine Schrottkiste. Vorne alles verbeult, alles kaputt und Türen kaputt, alles kaputt, ein Autoschrott. Und da habe ich zuerst gedacht, mein Gott, wie kannst du, ich bin doch dein Kind. Wir haben ja gerade eine Freizeit gemacht, wir kommen gerade von einer Freizeit zurück. Und wir haben so eine gesegnete Zeit gehabt. Und gerade nach so einer gesegneten Zeit passiert so etwas. Und ich sage dir das Geheimnis, immer nach gesegneten Zeiten passiert etwas, wo Gott dich weiterführt. Und die Frage ist, bist du mit Gott einverstanden? Du sagst, Halleluja, 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 Glory, Glory, Glory. Haben wir jetzt hier 12 Gottesdienste in diese Richtung gehabt. Halleluja. Und jetzt kommt dieses. Bist du bereit, mit Gott weiterzugehen? Als nur bis zum Halleluja-Punkt. Oder Hosianna-Punkt. Bist du bereit, mit Gott weiterzugehen? Gott will uns die Fülle des Segens bringen und Gott will uns eine Etappe weiterführen, der nächste Schritt nach dem Halleluja. Du hast Gott gelobt und gepriesen. Sage Dank, lobe den Herrn, preise den Herrn und er wird dir den Weg des Lebens zeigen. Das heißt auf Deutsch gesagt, er wird dich weiterbringen. Aber was heißt das? Er muss dich an der Hand nehmen und muss dich von der Situation, in der du jetzt bist oder gestern warst, ein Stückchen wieder weiterbringen. Er muss dich erlösen. Also Segen ist ein Stück Erlösung von Dingen, die dich nicht glücklich machen, die dich nicht zufrieden machen. Gott weiß, was dein Herz sich wünscht und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. So, Gott behält immer Recht. In Römer Kapitel 3, Vers 4, da heißt es, das sei ferne. Also ganz weit weg. Das sei ferne. Es bleibe vielmehr also, dass Gott wahrhaftig ist und alle Menschen Lügner sind. Schlimm. Alle Menschen sind Lügner. Schau dich rum. Das ist hässlich, was ich sage. Aber es ist so. Alle Menschen sind Lügner. Selbst der Frömmste, schau mich an. Alle Menschen sind Lügner. Steht im Wort Gottes. Also das ist Gottes Wort. Wie es geschrieben steht. Auf dass du gerecht seist in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Also Gott lässt dich von Menschen, dass du von Menschen enttäuscht wirst. Und zwar am schlimmsten von den liebsten Menschen. Von den bravsten, von denen, die dir am nächsten sind, vom Vater und Mutter. Deshalb, ich bin nicht entsetzt, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bin von meinem Vater bei meiner Mutter enttäuscht. Das ist okay, Gott segne dich. Gott will dich von Vater und Mutter erlösen. In der Bibel heißt es, wer nicht absagt allem, was er hat, und da fängt es Vater und Mutter. Und dann Bruder und Schwester, das gilt auch auf geistlicher Ebene, Gemeinde. Du musst von Menschen enttäuscht werden, dass du sagst, also das sind alles Lügner. Auf dass du Gott gerecht bist, auf dass du Recht behältst und dass am Schluss, dass du dann so weit kommst, Gott, ich traue nur noch dir und sonst niemand. Das ist, was Gott will, dass du nur noch Gott vertraust und dein Vertrauen nur noch auf Gott setzt und auf keinen einzigen Menschen, wie stark und wie groß, wie reich und wie arm und wie gebildet und wie geistlich der ist. Deshalb Gott erlaubt, dass du von Menschen enttäuscht wirst. Und das ist kein Verbrechen, wenn Menschen dich enttäuschen. Das ist Gnade. Also das ist natürlich verrückt für dich, wenn du sowas hörst. Aber das ist Gnade, wenn du von Menschen enttäuscht wirst. Denn das bringt dich zu Gott näher. Jede Enttäuschung an Menschen bringt dich an Gott näher. Das Geheimnis des Segens. Willst du noch weiter zuhören? Ich weiß, es ist gefährlich. Das ist Sprengstoff. Aber das ist, was dich wirklich erlöst und was dich ein Stück weiterbringt. Alle Menschen sind im Unrecht, nur Gott ist im Recht. Und wir geben Gott Recht, wenn wir aufhören, auf Menschen zu hören. Wir brauchen Brüder und Schwestern. Wir brauchen einander. Aber wir sollten aufhören, denen mehr Recht zu geben als Gott. Wir können Gott nicht dienen, solange wir Menschenknechte sind. Solange wir menschengefällig sind. Solange wir Menschen Recht tun wollen, können wir Gott nicht Recht tun. Und die Pharisäer haben versucht, den Geistlichen, den Menschen, der Regierung, allen Recht machen, den Römern Recht zu machen. Das geht nicht. Du kannst entweder Gott Recht machen oder den Menschen. Entweder kannst du Gott hören oder auf die Menschen. Deshalb wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Das ist ganz schlimm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist im Rat der Gottlosen zu wandeln. Nur Gott ist richtig und will das Richtige, tut das Richtige. Und das wollen wir Menschen einsehen. Als Gläubige hier. Das wollen wir lernen. Und wir Menschen möchten immer alles verstehen, wie funktioniert das, warum gerade mir, warum gerade ich. Und bilde nichts ein, du kannst nicht alles und wir können auch nicht alles. Wir sind alles Sterbliche. Wir können nicht unsere Kinder bewahren bis zum Schluss. Eines Tages, sie gehen aus dem Haus, sie gehen ihre Wege und dann kannst du nur noch sagen, Gnade Gott. Und kannst Gott anbefehlen. Und das andere muss Gott tun. Und so viele Mütter machen einen ganz gravierenden Fehler. Die denken, sie können auf ihr Baby aufpassen, auch wenn es schon 25 Jahre und das Bubele schon 40 Jahre alt ist und so weiter. Sie können nicht aufpassen. Irgendwann ist der Moment, wo die Mütter von den Kindern abnabeln müssen. Die Väter sich von den Kindern abnabeln müssen. Und die müssen ihren eigenen Weg finden, ihre eigene Identität finden. Und du wirst merken, wenn du dich zu viel an deine Kinder hältst, und ich kenne Leute aus der Seelsorge, meinem Dienst und aus der Nachbarschaft, die ziehen nach, wenn die Tochter dorthin zieht, zieht die Mutter auch nach. Sie möchte immer in der Nähe vom Kind sein. Nein, sie sollte in der Nähe von Gott sein und nicht vom Kind. Und wenn sie ganz nah bei Gott ist, kann sie mehr ausrichten, als wenn sie ganz nah bei der Tochter wäre. Kann viel mehr ausrichten. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, Lukas 7, Vers 30, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten Gottes Rat wider sich selbst und ließen sich nicht taufen, weil sie Gottes Rat verachteten. Also, Gottes Rat verachteten. Und es ist wichtig, auf Gott zu hören. Die Pharisäer sagten, ja, wir sind beschnitten, wir sind Juden, wir sind religiös, wir sind konfirmiert, wir sind, was weiß ich, wir haben alles. Und sie glauben, wir sind in Ordnung und sie waren fromm genug. Da kommt der reiche Jüngling zu Jesus, auch eine interessante Geschichte. Er denkt, er ist gut. Und er sagt, ich halte die Gebote von Anfang an. Guter Meister. Und dann sagt Jesus, hör mal, wer ist gut? Nur einer ist gut und das ist Gott im Himmel. Nur einer ist gut. Und dann kommt Jesus aufs Detail und weißt du, der Herr, weißt du, wir können sagen, Gott, ich gebe dir recht, ich halte alle Gebote, ich bin brav, ich bin lieb, ich tue niemals was Übles, ich helfe den Armen. Das alles bringt dich nicht in den Himmel. Dann sagt der Herr plötzlich zu dem jungen Mann, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und du siehst, wo das Problem lag. Er gab Gott nicht recht, er ging traurig davon. Deine ganze Depression, deine ganze Traurigkeit in deinem Leben ist, dass du irgendwann an irgendeinem Punkt gekommen bist, wo du Gott nicht recht gegeben hast. Verkaufe alles, was du hast. Und der Herr dreht sich weg und ging traurig davon. Derjenige aber, der in der Bibel Gott recht gab, der Kämmerer, ein anderer Bursche, der hört den Philippus predigen, jetzt die Geschichte, und dann sagt er, da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und sagt er, nichts, glaub nur an Jesus und dann kann es geschehen. Der wurde getauft und von dem heißt es, und er zog seine Straße fröhlich weiter. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du Gott recht gibst, ziehst du deine Straße fröhlich weiter, gibst du Gott nicht recht, ziehst du deine Straße traurig weiter. Lebst traurig weiter, vegetierst weiter so dahin. Vielleicht wird es noch schlimmer, denn du weißt, was gut ist und was richtig ist und du tust nicht das Richtige. Das macht dich noch trauriger. Und er zog seine Straße fröhlich weiter. Dann kommt was Neues dazu, zu dieser Freude, der Freude am Herrn. Er zog traurig davon. Überprüfe dein Leben. Wo hast du Gott nicht recht gegeben? Es kann eine Kleinigkeit gewesen sein. Aber Gott hat zu dir zwei, dreimal ganz besonders gesprochen. So wie die Schriftgelehrten, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, das war eine ganze Menge, verachteten Gottes Rat, wider sich. Du arbeitest gegen dich selbst, wenn du nicht auf Gottes Wort eingehst. Gott spricht's. Sie verachteten Gottes Rat wider sich und ließen sich nicht taufen. Also es geht ja um dich. Weißt du, wenn Gott redet, er unterhält uns nicht, sondern Gott will uns etwas zeigen, Wegweisung geben, Orientierung. Da war alles, was sie wussten, alles, was Gott wollte, aber es war wirkungslos, funktionierte nicht. Eine fromme Tragödie natürlich. Gott will Rechtes, das Richtige, das Wahre, das Gute, aber sie geben Gott nicht recht, sie nehmen das nicht an. Also Gott schiebt es ihnen fast so nach, aber sie nehmen es nicht an. Nein, 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 das ist nicht für mich, das war für den Apostel Petrus, das war für Paulus, das war für die Israeliten, aber nichts für mich. Sie halten lieber sich an irgendwelche tote Materie, tote Stoffe, tote Theorie, aber nicht an dem, was Gott gibt. Und Pharisäer, weißt du, das sind unglückliche Menschen, die tun mir herzlich leid. Alle Pharisäer, durchweg. Schau die Bibel an. Wie den Pharisäern, sagt Jesus, sie ruinieren sich selbst. Sie nehmen nicht an, was Gott anbietet. Und Gott bietet uns immer zuerst mal in kleinen Etappen, in kleinen Happen, in kleinen Stücken die Sache an. Gott bietet uns nicht gleich den ganzen Himmel, er bietet uns einen kleinen Lichtstrahl seiner Herrlichkeit. Er bietet uns kleine, nein, ich erwarte viel mehr, ich erwarte großen Segen Gottes. Aber wenn du mit dem Segen Gottes nicht einverstanden bist, kannst du auch nicht gesegnet werden. Denk an Naaman. Der Naaman kommt zum Propheten, will geheilt werden von seinem Aussatz und er erwartet sich, bringt schon große Geschenke für den Propheten Elia. Aber der will das gar nicht haben. Gott lässt sich nicht kaufen. Und dann sagt der Prophet, der ist gerade im Gebet, Gehasi, sag mal dem Kerl da draußen, der soll sich siebenmal im Jordan taufen, dann wird er gesund werden. Und du siehst, was in seinem Leben passiert, da rumort es. Mein, unsere Gewässer in Damaskus sind viel besser als dieser dreckige, schmutzige Jordan. Und er widerspricht, gibt Gott nicht recht, wird auch nicht geheilt. Bis die Knechte sagen, Vater, wenn der Prophet was Großes dich geheißen hätte, hättest du es sofort getan. Aber dich siebenmal im Jordan zu taufen, das ist doch nicht so viel verlangt. Geh hin. Und dann sind sie jetzt an den Jordan angekommen. Ja, um Gottes Willen, lasse ich mich taufen. Einmal, nichts passiert. Das habe ich schon gleich gewusst, dass nichts passiert. Zweiten Mal, nichts passiert. Dritte Mal, nichts passiert. Was soll da Großes passieren? Dritte, vierte, fünfte Mal. Sechste Mal, immer nichts passiert. Aber hast du dich schon siebenmal getauft? Taufe dich siebenmal im Jordan. Und es ist wichtig, wenn Gott sagt siebenmal, ist es siebenmal. Wenn er sagt dreimal, ist es dreimal. Wenn er sagt zweimal, dann ist es zweimal. Taufe dich siebenmal im Jordan. Und als er das siebte Mal aus dem Wasser rauskam, traute seinen Augen nicht, er war geheilt. Als er Gott Recht gab. Als er Gott Recht gab. Du wirst erst geheilt, wenn du Gott Recht gibst. Wenn du aufhörst, mit Gott zu hadern. Und das große Problem bei Christen ist, die hadern mit Gott. Ich weiß nicht, ob du weißt, was hadern ist. Es ist so, weißt du, wenn die Mutter Medizin geben will, du weißt, wie das so ist. Und dann muss man mit die Nase zuhalten. Manchmal muss Gott Gewalt bei uns anwenden. Und deshalb, wir haben die größten Probleme mit dem lieben Gott. Er versucht sogar uns mit Gewalt das Gute zu geben, aber nein, 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 Herr, oh, bitte, bitte, bitte nicht, nicht mit mir. Wurzelbehandlung, Gott will Wurzelbehandlung in deinem Leben durchführen. Gib Gott Recht. Gib Gott Recht. Nach dem siebten Mal hat es geklappt. Versuche nicht, deinen Willen durchzusetzen, dein Kopf, denn wir sind begrenzt. Gott weiß, was es bedeutet, siebenmal sich im Jordan taufen zu lassen. Das Geheimnis, sich auf Gott einzulassen, und zwar vollkommen, ohne Gefühl, ohne irgendwelche Resultate. Zuerst einmal, tu mal das, was ich dir gesagt habe. Sei mit mir einverstanden. Kolosser Kapitel 2, Vers 18. Lasst euch niemand das Ziel verrücken, der nach eigener Wahl einhergeht in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon er nie etwas gesehen hat und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Lasst euch nicht aufhalten von Leuten, die nicht wollen. Es gibt genug Leute in deiner Umgebung, die nicht wollen. Schau nach links und nach rechts und nach hinten und du wirst schon merken. Viele geben sich mit Irrlehren ab und geben allen möglichen Irrlehren Recht anstatt Gott. Der hat es gesagt und der hat es gesagt und jener hat es gesagt und dieser hat es gesagt. Nein, versuch einmal das, was in der Bibel drin steht, buchstäblich zu nehmen. Wirklich zu nehmen. Und sagen, ja, siebenmal ist siebenmal. Das ist nicht irgendwo was anders. Sie gaben Gott Recht. Oder, nein, meine Kirche lehrt so und so. Bei uns muss es so und so geben. Wenn Gott sagt, geh hin und iss kein Brot in der Stadt und trink kein Wasser in der Stadt, dann gilt es für dich. Und es gilt nicht für den anderen. Das mag für den anderen total ganz was anderes sein. Der andere muss Gott Recht geben, aber du musst Gott auch Recht geben auf deine Art und deinen Weg. Also jeder wird von Gott individuell und anders geführt. Deshalb, es gibt keine Schablone für dein geistliches Leben. Und sie gaben Gott nicht Recht. Weißt du, wir möchten uns immer auf den Vordermann orientieren. Oder Hintermann oder Nebenmann. Orientier dich nur nach oben und fang an, Gott Recht zu geben. Und gib nicht nur deinen Gefühlen, ja, ich fühle hier so kalt oder hier so heiß oder hier ist das. Hör auf mit deinen blöden, dummen Gefühlen, die bringen dich nämlich in die Hölle, in eine Teufelsküche. Fang an, Gott Recht zu geben. Fang an zu sagen, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Vater, das, was du in der Ewigkeit für mich bestimmt hast, soll auch jetzt in meinem Leben bestimmt sein. Und das erwarte ich mich nicht mehr und nicht weniger. Wenn du willst, dass ich ledig bleibe, bleibe ich ledig. Wenn du willst, dass ich heirate, werde ich heiraten. Wenn du willst, dass ich Kinder habe, werde ich Kinder haben. Wenn du willst, dass ich keine Kinder habe, werde ich keine Kinder haben. Wenn du willst, dass ich den Beruf ausübe, werde ich diesen Beruf ausüben. Dein Wille geschehe. Die meisten Leute fragen Gott nicht. Deshalb können sie auch Gott gar nicht Recht geben. Die meisten Leute hören nicht auf Gott, deshalb können sie auch Gott unmöglich Recht geben. Du musst zuerst mal wissen, was Gott will. Und dann musst du zuerst mal in den Garten Gethsemane gehen. Weißt du, was das ist? Da vorne ist die Gebetsecke vielleicht. Auf deinen Knien vor Gott liegen, Gott fragen. Vielleicht mal eine ganze Nacht durchbeten, ich lass dich nicht, Herr, du segnest mich denn. Zuerst mal fragen, was ist in meinem Leben falsch gelaufen? Seit wann habe ich diesen Zirkus in meinem Leben? Oder diese Katastrophe, diese Drama, diese Tragödie? Seit wann ist die Hölle bei mir los? Seitdem geht es mehr rückwärts statt vorwärts. Und dann wird Gott dir zeigen, was da los ist. Die meisten Leute fragen Gott nicht. Deshalb können sie auch nie gesegnet werden. Die wissen gar nicht, was Gott will. Wie sollen sie und wie können sie Gott Recht geben? Ja, du bist Gott. Gott ist ein großer Gott. Und wir müssen zu der Erkenntnis Gottes kommen. Aus Mangel an der Erkenntnis des Herrn, des Willen Gottes gehen die meisten zugrunde. Und wir gehen alle zugrunde, weil wir Gott nicht kennen und nicht wissen, was Gott will. Deshalb zuerst mal ist es so wichtig, dass du rausfindest und dass du dich nicht vom Ziel abbringen lässt. Und Gott arbeitet immer schrittweise, etappenweise, stufenweise, so wie wir am Sonntag gehört haben, Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück. Gib dich nicht jeder menschlichen Erkenntnis, lass dich nicht umbringen und lass dich nicht manipulieren von niemand. Gott kann dich nicht segnen, wenn du dich manipulieren lässt. Weißt du, egal wer das ist, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt oder Johannes Martyrius oder was weiß ich, wer da, irgendein Prediger, ein Pfaff oder ein Priester oder ein Pfarrer. Nein, du musst die Stimme Gottes in deinem Herzen hören. Mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht. Viele Menschen geben sich Methoden, Prinzipien ab, aber nicht Gott. Organisationen, da geben sie recht, jawohl, das ist unsere Vorschrift, das ist unser Dogma, das ist unsere Regeln, das sind unsere Statuten. Fang an, Gott Recht zu geben und nicht den Statuten. Kain und Abel, zwei Brüder, wollen Gott dienen, sind beide sehr fromm, sehr gläubig, die kommen direkt nach der Gottesoffenbarung. Beide bringen Gott ein Opfer. Abel gab Gott Recht, indem er für seine Sünde ein Lamm opferte. Er wusste, da muss ein Tier sterben. Für meinen Vater ist ein Tier gestorben, für meine Mutter ist ein Tier gestorben und jetzt muss für mich auch ein Tier sterben. Kain gab Gott nicht recht. Er hat einfach Pflanzen, Gemüse, Erntedank gemacht und dann das war alles. Aber das kam bei Gott nicht an. So seine Früchte, seine Leistung. Aber hier Abel hat das Leben genommen, eines Lammes, sich auf das Lamm verlassen, weil er wusste, nur das Lamm kann einen retten. Wird meine Sünde zudecken. Kain hat Gott nicht recht gegeben, das fand es nicht nötig. Er hat gedacht, das ist übertrieben, so ein Tierchen zu schlachten. Und viele Leute denken, das ist übertrieben, sich taufen zu lassen. Es ist übertrieben, Zehnten zu bringen. Manche Leute wundern sich, warum sie arm sind, warum bei ihnen finanziell nicht vorwärts geht, warum sie keine Arbeit kriegen, warum da nicht klappt und dort nicht klappt und nirgendwo was klappt, warum gesundheitlich nichts funktioniert. Gib Gott recht. Fang an, deine Zeit einzuteilen. Gib Gott den Zehnten deiner Zeit, gib Gott den Zehnten deines Geldes, gib Gott den Zehnten deiner Kraft, gib Gott den Zehnten deiner Freizeit. Er brachte, 1. Mose 4, Vers 5, er brachte Opfer von seinem Feld, Opfer von seinen Errungenschaften, von seinem Erfolg, von seiner Arbeit, aber er brachte nicht das Opfer, das Gott erwählt hatte als Opfer, das Lamm. Und Gott sah das Opfer Abels an, weil Abel Gott Recht gab. Und das hat gezündet, das hat gewirkt. Und da ist er neidisch und eifersüchtig auf diesen Bruder Kain geworden. Guck mal, Bruder Abel geworden, dieser Kain. Guck mal, den segnet er und mich segnet er nicht. Und du wunderst dich manchmal, warum der eine gesegnet wird und der andere nicht gesegnet wird. Bringst du auch das Opfer, das der andere gebracht hat? Wir dürfen Gott was zutrauen, dass er schon das Richtige macht. Dass er uns das gibt, was wir verdienen, letztendlich, nach unserem Verhalten. Gott segnet uns nach unserem Verhalten ihm gegenüber, ob wir ihm Recht geben oder nicht. 5. Mose 32, Vers 4 bis 5. Er ist ein Fels, also Gott. Seine Werke sind unsträflich, denn alles, was er tut, das ist Recht. Alles, was Gott tut, ist Recht. Tag und Nacht ist Recht, oder? Stell dir mal vor, wir hätten keine Nacht, würden nie schlafen. Wir würden durchdrehen nach kurzer Zeit. Gott hat schon alles richtig gemacht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und fromm ist er. Die verkehrte und böse Art fällt von ihm ab. Gemeint ist also die faulen Ungläubigen. Sie sind ein Schandfleck und nicht seine Kinder. Also der Herr tut alles richtig. Und das andere fällt ab. Und wenn Gott an dir arbeitet, wenn Gott sich dich vornimmt, also Gott nimmt sich dich vor und sagt, jetzt bitte der nächste Patient. Und du bist sein Patient und er nimmt sich dich jetzt vor und er behandelt dich schon richtig. Er sagt, setz dich mal hin, knie dich mal hin, leg dich mal hin. Er nimmt sich dich vor. Gott sorgt selbst, dass die ganzen Schandflecken bei dir verschwinden. Und er weiß, was das Krebsgeschwür an deinem Leben wirklich ist. Gott trennt dich von dem, was nichts von ihm ist. Was er nicht gepflanzt hat, das reißt er aus deinem Leben raus. Und das sind oft viele dumme Gedanken, die in deinem Leben so reingekommen sind, die er gar nicht gepflanzt hat. Die nimmt er aus deinem Leben raus. Und das braucht schon seine Zeit, bis die blöden Gedanken von Jehovas Zeugen, die blöden Gedanken des New Age, der Esoterik und der ganzen Zauberei und der ganzen und so weiter aus deinem Leben raus ist. Oder Reiki oder alle diese ganzen Einweihungsrituale, bis die alle aus deinem Kopf raus sind, braucht seine Zeit. Es klingt manchmal so ähnlich alles. Und so, zum Verwechseln. Aber das ist nicht von Gott. Nicht alles, was in deinem Garten wächst, ist die Pflanzung des Herrn. Das ist auch sehr viel Unkraut. Da und die Bibel sagt, als du geschlafen hast, kam der Feind und säte Unkraut. Nachts arbeitet der Teufel. Deshalb wunderst du dich manchmal, wo kommen die ganzen blöden Träume her? Da macht der Teufel Überstunden. Gott trennt dich von allem Geistlosen. Der sagt, komm, lest den Schmarrn da nicht, guck den Film nicht an. Er trennt dich von den Ungläubigen. Guck mal, der bringt dich noch. Was macht er? Wenn du dich mit ihm unterhältst, ist dem Herrgott die Zeit gestohlen. Da gehst du lieber spazieren oder trinkst eine Tasse Kaffee, hast mehr davon. Oder legst dich ins Bett, hast mehr damit erreicht. Gott trennt dich. Das ist vielleicht noch etwas Hartes. Wir sollen den Menschen dienen, aber wir müssen auch von Gott geführt werden, welchen Menschen wie wir dienen sollen. Der Herr gibt und der Herr nimmt's. Er ist, der uns führt. Und deshalb, welche der Geist Gottes leitet. Und das ist eine Tragödie. Die meisten Menschen haben so viel Leerlauf in ihrem Leben, weil sie vom Geist Gottes nicht geleitet werden. Die hören nicht auf den Heiligen Geist, machen, was sie wollen, setzen ihren Dickkopf durch oder ihre Art und Weise. Gott trennt dich von den Ungehorsamen. Weißt du, dich hält niemand so schlimm und so weit auf wie abgefallene Christen, laue Christen, rebellierende Christen, Protestanten, diese Protestanten, die gegen alles was auszusetzen haben. Weißt du, sie selbst gehen nicht rein und die reingehen wollen, die lassen sie nicht rein. Das sind die Pharisäer. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 7, da ist die Rede von diesen faulen Ungläubigen. Sie lernen immer da und können nimmermehr die Erkenntnis der Wahrheit erlangen. Sie gleichen wie Jannes und Jambres, den Moses widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben, und sie geben Gott nicht recht. Und diese Menschen halten dich von deinem Segen ab. Du hast so viele Fresser, die deinen Segen auffressen. Du wärst schon viel weiter, wenn du dich von diesen Jambres Leuten und diese Leute, wie sie auch alle heißen mögen, dich nicht aufhalten lassen möchten. Also weißt du, die fangen an zu schimpfen über dieses und die fangen an zu schimpfen über jenes und das ist nicht recht. Und der liebe Gott, ich möchte nicht lieber Gott sein. Weißt du, wenn ich dieses Amt übernehmen müsste, das wäre, also ich möchte nicht. Weißt du, Gott, denn einer ist zu heiß, der andere ist zu kalt. Die einen wollen Regen haben, die anderen wollen Sonnenschein haben. Und allen recht machen, das kann nicht einmal der liebe Gott. So, und hier ist das große Problem, Gott recht geben. Gott weiß, alles hat seine Zeit. Ernte und Saat hat seine Zeit. Oder Saat und Ernte. So viele waren wie diese, von diesen zwei, was ich gelesen habe, wo dem Moses widerstanden haben, Jannes und Jambres, sie widerstanden Moses, widerstanden der Wahrheit, der Wirklichkeit. Und so weiter. Sie waren mit dem Wirken Gottes nicht einverstanden. Nein, wir gehen jetzt den kürzesten Weg nach Kanaan. Aber Gott hat sie runterwärts geführt, zum Berg Horeb, mittendrin in den Sinai. Sie waren nicht einverstanden mit der Führung Gottes. Und was ist passiert? Sie sind umgekommen. Sie waren nicht einverstanden, wie Gott Moses geführt hatte, wie er ihm offenbart hatte. Nein, sie wollten so machen, wie sie es dachten. Gott weiß, was richtig ist. Und ich sage, du kommst am schnellsten weiter, wenn du mit Gott einverstanden bist. Nicht leicht. Ich weiß, man kann nicht so spielend leicht Amen sagen, ich bin einverstanden. Da braucht man sehr viel Übung, um Ja, Herr zu sagen. Ja, Herr. Und diese waren ein Schandfleck für das Volk Gottes, diese beide. Sie haben Gottes Ehre gemindert, Gottes Werk geschadet. Sie haben Schaden angerichtet an dem Volk Gottes. Weißt du, Gott sagte, geht hin ins gelobte Land, ihr könnt sie einnehmen. Ihr seid stark genug. Ich bin mit euch. Aber was haben sie gesagt? Wir können es nicht. Die Kundschafter haben uns erzählt, da gibt es riesenfeste Städte und. Wir können es nicht. Wenn Gott sagt, du kannst, dann kannst du. Wenn Gott sagt, bleib hier, dann sollst du hier bleiben. Und wenn er dich schickt, und das ist wie sie sich um den Segen gebracht haben. Die mussten wieder 38 Jahre lang in die Wüste rumtippeln. Du wunderst dich für deine Wüstenzeit und sagst, Gott, ich danke dir für die Wüstenzeit und so weiter. Vergiss diesen Schmarrn. Hör auf Gott, dann kommst du in der kürzesten Zeit, auf dem kürzesten Weg, auf von Gott aus gesehen den nächsten und den schnellsten Weg ins gelobte Land. Wir können es nicht. Die sind Riesen. Guck mal, was wir da gehört haben. Unmöglich. Jericho, was wir von der Stadt hören, uneinnehmbar. Die Mauern sind so dick, dass sogar ein Pferdefuhrwerk drauf fahren kann. Muss vorstellen. Da können wir das nicht. Und sie haben auf einer unmilitärischen Art und Weise Jericho eingenommen. Also kein Feldherr hat eine Stadt auf diese Art und Weise erobert, wie die Kinder Israels, als sie Gott Recht gaben. Und wir werden um die Stadt marschieren, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, sechs Tage und am siebten Tag nochmals. 13 Mal sind sie um die Stadt gezogen und sie haben die Stadt eingenommen. Verstehst du? Man muss lernen, Gott Recht zu geben. Gott Recht geben heißt, sein Wort zu bejahen. Diese ewigen, universellen Wahrheiten. Und das fängt, bevor du diese universellen Wahrheiten von was weiß ich woher bejahst, musst du erstmal die ganz natürlichen Wahrheiten bejahen. 1 und 1 ist 2. Die mathematischen Wahrheiten. Die logischen Wahrheiten. Das, was natürlich ist. Und dann erst die offenbarten Wahrheiten. Dann die Führung Gottes. Aber zuerst mal das Natürliche, was um die Ecke ist. Gott Recht geben heißt, mit Gottes Art und Gangart einverstanden sein mit seinem Tempo. Wenn er nur 20 fährt, fahr auch 20. Bin mal eine Strecke gefahren, vor längerer Zeit. Ich will nur sagen, du musst manchmal mit Gottes Gangart einverstanden sein. Und ich fahre und plötzlich mein Auto bockt und bockt. Ich kriege nicht mehr wie 40 aufs Tempo. Kein Gas, ich kann so viel drücken, wie ich will. Ich drücke fast den Autoboden durch. Das Auto fährt nicht. 40 und dann tuk, tuk, tuk. Und dann bleibt letztendlich sogar noch dieser Bock stehen und ich schimpfe und sage, Mensch, mir ging es so ähnlich wie, wie diesem Billy mit dem Esel. Ich schimpfe an mein Auto, das war ein gutes Auto, das war kein Auto, das ich loswerden wollte. Schimpf und so weiter. Und dann tuck, tuck, tuck. Zuerst ganz langsam hinter mir blockiert alles und die Hupen fahren sie, oder also Lichthupe, läuft nichts. Und dann komme ich hin und dann liegt ein Eisenträger auf der Straße, auf der Autobahn. Ich war so froh. Ich war so froh, dass der Engel Gottes mein Auto einfach mein Gas abgedreht hat. Ich konnte drücken, so viel ich wollte. Das Ding liegt. Und ich stand und ich konnte die ganze Kolonne hinter mir auch mit zum Anhalten bringen. Denn du siehst manchmal, so führt Gott. Und es ging vielleicht so 500 Meter oder so. Ich komme vom Tempo runter, als wenn bei mir alles ausgesetzt hätte. Die ganze Anlage funktioniert nicht mehr. Gott weiß es. Und ich war nachher so dankbar. Zuerst mal bleich, aber dann auch dankbar. Gott Recht geben. Aber natürlich, das Fleisch ist, das schimpft, das rebelliert, das bäumt sich auf. Warum? Was ist da los? Und bei Gottes Führung und Gottes Leitung erfahren wir nie im Voraus. Vergiss es. Gottes Leitung wirst du nie im Voraus erfahren. Du wirst erst hinterher erfahren, dass es gut war. Ich habe erst hinterher gemerkt, warum der Bock nicht weiter wollte und so gebockt hat. Weißt du, du merkst es hinterher, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, warum das so gut war. Stell dir mal vor, die wären wunderbar gelaufen. Ich wäre Vollgas und hätte mich überschlagen. Was wäre damit passiert? Also ein Eisenträger auf der Straße. Gott Recht geben heißt, mit Gottes Gangart, mit Gottes Tempo, mit der Leitung des Heiligen Geistes einverstanden sein. Es ist nicht immer leicht, liebe Leute. Vor allem im praktischen Leben. Weißt du, in Theorie, ja, ist alles wunderbar, aber im praktischen Leben. Wir sind gesegnet, solange wir mit Gott mitgehen, solange er mit uns ist, solange wir mit ihm Schritt halten, solange geht es uns gut. Du musst nur Gott aus der Schule laufen und schon ist die Polizei hinter dir her. Und schon hast du Trouble. Unser Leben ist eine richtige Glaubensschule, das lerne ich. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, schreibst du ein, dich in die Universität Gottes. Kommst in seine Ausbildung, du lernst im Geist zu wandeln, auf Gott zu hören, ihm zu gehorchen. Wehe dir, wenn du das nicht tust. Du zahlst so viel Lehrgeld. In 1. Mose 17, Abraham, unser Vater im Glauben, als nun Abraham 99 Jahre alt war, schönes Alter, gesegnetes Alter, aber kinderloses Alter. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. So alt muss man werden, bis man Gottes Erscheinungen bekommt. Bis Gott einen berührt, bis Gott einen segnet. 13 Jahre lang hat Gott geschwiegen im Leben Abrahams. Und ich frage mich manchmal, warum. 13 Jahre. In 1. Mose 16, das war Kapitel 17, Vers 1, was ich gelesen habe, als der Herr erschien, ihm, wo er alt war. In 1. Mose 16, da heißt es, und Abraham war 86 Jahre alt, da nahm da ihm Hagar den Ismael gebar. Also er war 86 Jahre alt, da ihm Hagar Ismael gebar. Und du weißt ja, diese ganze Geschichte mit Ismael, das war Menschenwerk. Das war ein Tipp von der Sarah. Also wenn wir keine Kinder kriegen, wir versuchen dem lieben Gott nachzuhelfen. 13 Jahre, 13 verlorene Jahre kommen ins Land, 13 ungesegnete Jahre, 13 Jahre, die Katastrophe für Israel, für das Volk Gottes damals gebracht hat. Gott schweigt. Und das hat immer eine Ursache, wenn Gott schweigt. Weißt du, Gott segnet, Gott will segnen. Das ist so schön, 1. Mose 15, da schließt Gott einen Bund mit Abraham und so weiter. Ich will dich segnen, du sollst gesegnet sein und. Und dann Kapitel 15, Vers 6, 1. Mose, und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete ihm das zur Gerechtigkeit. Und dann, da stimmt noch alles, da ist noch alles in Ordnung. Und da gab er Gott noch Recht. Und solange er Gott Recht gab, war alles in Ordnung in seinem Leben. Und solange du Gott noch Recht gibst, war alles in Ordnung. Aber frag dich, wo ist der Punkt in meinem Leben gewesen, wo ich Gott Unrecht getan habe, wo ich ihn verlassen habe oder ihm nicht gehorcht habe. Und dann ein Kapitel weiter, Kapitel 16, Vers 2. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Das ist das Problem. Oder gehorchte der Stimme eines Menschen, seiner eigenen Frau. Wer auf Fleisch hört, wird vom Fleisch auch enttäuscht. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt und so weiter. Und da kommen 13 Jahre Leerlauf in seinem Leben. Warum? Der Herr schwieg, weil er auf Sarah hörte und nicht auf Gott. weil er auf sein Fleisch hörte. Und da bekam sein Haus Probleme, und zwar ganz massive. Bis heute ist dieses Problem Araber und Juden nicht geklärt. Oder Israel und Ismael. Weil er Gott nicht in allem Recht gab. Wenn Gott sagt, du wirst einen Sohn bekommen von der Sarah, und das wird so sein, aber er gab Gott nicht Recht. Er gedacht, er muss jetzt was tun, was die liebe Sarah ihm sagt. Weil er mit Gottes Wort und Gottes Plan nicht einverstanden war und dachte, ich umgehe das alles hier. Und erst als Ismael 13 Jahre alt war, brach Gott das Schweigen, Kapitel 17, also sie ist 15, 16, 17. Das ist also fast wie eine Reihenfolge, das sind alles diese Geschichten, die eigentlich gar nicht groß hineingehörten in der Bibel, die gar nicht sein müssten, wenn er sofort Gott Recht gegeben hätte in seinem Leben. In 1. Mose 17, 25, Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, da seines Fleisches Vorhaut beschnitten wurde. Erst als Ismael selber reif war, erwachsen war, mündig war, beschnitten wurde, Gott geweiht wurde, begann Gott seine Geschichte wieder weiterzumachen. Diese 13 Jahre Schweigen Gottes waren für Abraham eine Gerichtsperiode, dass sich sogar im Judentum weiter sich immer fortsetzte, 13 Jahre. Ist das wie eine Kette? Also 13, immer 13, der 13. des Monats und so weiter ist immer dann 13 Tage schweigt Gott. Nach 13 Jahren Schweigens, dann sagt Gott, jetzt wandle vor mir und sei fromm und tu, was ich dir sag. Sei unsträflich, sei aufrichtig und gehorche mir mal. Und jetzt hör auf Sarah zu hören. Jetzt hör auf mich, Abraham. Du bist schon alt genug, 99 Jahre. Abraham musste ohne Wenn und Aber lernen, Gott zu folgen. Auch egal, was die Sarah sagt, egal, was die Leute sagen, egal, was sein Gefühl sagt, egal, was sein Alter sagt, egal, was seine Umstände sagen, egal, was ist, du musst jetzt auf mich hören. Wandle vor mir jetzt, Abraham. Und erst als er Gott Recht gab, hörte der Leerlauf in seinem Leben auf. Diese 13 Jahre, nichts und gar nichts für die Katz. Der ganze unnötige Ärger, den er sich da eingehandelt hatte, hätte sich alles ersparen können, der gute Mann. Und es wirkt sich Generationen weiter, die Sünden der Väter, die dann die Kinder später ausbaden müssen, nur weil Daddy nicht auf Gott gehört hat und nicht Gott Recht gab. Und das Geheimnis des Segens ist einfach, Gott in allen Stücken in seinem Leben Recht zu geben. Hiob hat es gelernt. Und als er das gelernt hatte, hat der Teufel sein Recht, seine Macht an seinem Leben verloren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Er hat Gott Recht gegeben. Deine Depression hört auf, wenn du anfängst, Gott Recht zu geben. Wenn du mit Gott einverstanden bist, du musst nur einverstanden sein. Du musst nicht alles verstehen, du musst nur einverstanden sein. Gott will, dass das alles, was er tun möchte, bei dir ausreift und auswächst, dass du mit ihm übereinstimmst, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Versteh mich, sagt er. Sei mit mir einverstanden, mit meinem Tempo, meiner Richtung, meiner Form, meiner Art, meiner Methode, meinen Mitteln, meinem Zeitpunkt. Guck mal, die Welt geht vor die Hunde, Herr, wir müssen evangelisieren, wir müssen das tun. Du musst reif werden, damit Gott dich gebrauchen kann. Und Gott kann dich in einer Minute mehr gebrauchen als in 50 Jahren Leerlauf. Wir müssen unseren Umfang, den Gott uns bestimmt, einverstanden sein, ja, das sind die Mittel, was ich kann. Manchmal kannst du mit einem einzigen Schlag mehr bewirken als 100 Jahre Leben. Gott will die Menge bestimmen, Gott will die Mittel bestimmen. Natürlich, und das ist, warum so viele Gotteskinder, so viele Gemeinden, so viele Gläubige keinen Erfolg in ihrem Leben haben, sie geben Gott nicht recht. Sie schauen immer auf die Masse, auf die Menge, wer geht alles mit, wer macht alles mit. Aber ich schaue nicht hin, ob Gott mitmacht und ob Gott mitgeht. Ich denke nur an diese Geschichte von Gideon. Gideon, ein guter Kerl, Gott gebraucht ihn, Gott beruft ihn. Und dann trommelt er über 30.000 Leute zusammen. Muss das vorstellen, das ist eine riesige Armee, 30.000. Und dann sagt Gott, zu viel. Zu viel. Und dann schickt er schon eine Menge nach Hause. Gott sagt immer noch zu viel. Und welcher dumme Feldherr wäre einverstanden mit 300 Mannequins an die Front zu gehen. Das ist gerade so Partisanengruppe. So ein paar Untergrundkämpfer. Aber gerade mit 300 erreicht er mehr als mit 30.000 er je erreichen hätte können. Mit Gott einverstanden sein. Du hast nur Leerlauf in deinem Leben, wenn du mit Gott nicht einverstanden bist. Wenn Gott sagt, ihr zwei, bitteschön, ihr geht jetzt und ihr macht das. Moses und Aaron sollen zum Pharao gehen. Eigentlich sollte Moses allein mit Gott gehen und zum Pharao, hol mein Volk. Aber lieber Gott, ich stottere, ich kann nicht reden, ich kann nicht singen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und weißt du, er gab Gott nicht recht, der gute Mann. Hätte Moses Gott recht gegeben, hätte manche Probleme in Israel nicht gehabt und hätte es nicht gegeben. Aber er gab Gott nicht recht. Er war mit Gott nicht einverstanden. Wenn Gott sagt, geh, du kannst reden, du bist ein Schwätzer. Er hat ja Rhetorik studiert, er hat in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen worden. Der konnte reden, wenn er wollte, aber er wollte nicht. Weißt du, du kannst, wenn du willst. Gibst du Gott recht? Die Schriftgelehrten kamen Gott nicht recht. Die wussten, wie es geht. Gott will den Einsatz bestimmen und du musst Gott nur recht geben. Den Standort, hier einverstanden sein. Geh, Elia. Ja. Wohin? Zum Ahab. Nein. Elia, geh am Bach Krit und versteck dich. Ach, ja. Und wie lange? 18 Monate. Das hat er gar nicht gesagt, bis dass ich dich wieder raushole. Und das waren 18 Monate. Und dann denke ich jetzt, Herr, jetzt war ich 18 Monate hier am Bach, nichts anderes wie mit Steinchen gespielt und Raben anfliegen und abfliegen sehen und so weiter. Und das war alles. Und so Landeplatz für Raben eingerichtet schon, wo die Mahlzeit bringen, da am Tisch, und so Steintisch und so weiter. Und dann sagt der Herr, und jetzt ist genug, das hast du gelernt, das hast du kapiert, jetzt gehst du zu der Witwe nach Sarepta. Ach Herr, und wie lange? Das sage ich dir. 18 Monate. Du siehst also, so werden Menschen Gottes ausgebildet. Zuerst brauchst du die Ausbildung, bevor du andere belehrst. Zuerst muss Gott dir dienen, bevor du anderen dienst. Und das ist eine lange Zeit. Und das ist Gott Recht geben. Das ist die Bibelschule, das ist Glaubensschule. Wie werde ich gesegnet? Das ist die göttliche Bestimmung. Und erst dann erreicht dein Leben das, was es erreichen sollte. Und dann kommt der Elia, nachdem er 18 Monate am Bach war und 18 Monate bei der Witwe war, und dann sagt, Trommel, Obadja, trommel all die Leute zusammen, hol den Ahab, ich will dem begegnen. Und hast du keine Angst? Nein, ich stehe unter Gott und du wirst sehen, was da passiert. Und du weißt, was auf dem Karmel passierte. Erst nachdem er ausgereift ist, nachdem er Gott recht gab, nachdem er gelernt hat, im Untergrund zu leben. Denn wir sind für was Besonderes bestimmt von Gott. Jeder von uns hat etwas Einmaliges in seinem Leben von Gott geschenkt bekommen. Gott hat dir etwas hineingelegt und das muss jetzt ausreifen. Gib Gott recht in der Situation, wo du stehst, und hadere nicht mit Gott. Erst wenn Gott das absolute Sagen bei dir hat, ja Herr, sogar bei unserem Heiland Jesus Christus, die Erlösung war nur möglich, nachdem er ja gesagt hat im Garten Gethsemane, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist ganz schwierig. Sogar Jesus musste gehorsam lernen, und wie viel mehr du und ich. Erst wenn er unser Leben bestimmt, dann haben wir die göttliche Bestimmung in unserem Leben. Erst dann kommt unser Leben zum Einsatz, zum richtigen Einsatz. Erst dann ist unser Zeugnis ein richtiges Zeugnis und durchschlagendes Zeugnis. Erst dann sprichst du ein Wort und es geschieht. Erst dann handelst du in Vollmacht. Erst dann bist du am richtigen Platz im Reich Gottes. Erst dann hat dein Leben eine Existenzberechtigung. Als er am Bachkrit war und bei der Witwe gewesen ist und das gelernt hat, auf Gott zu warten, Gott Recht zu geben, Gott das zu tun, was Gott gesagt hat. Erst dann lebst du für die Ewigkeit. Erst dann hat dein Leben diese Bilderbuchkarriere von Gott aus gesehen. Erst dann bist du erfolgreich und hast Fortschritte. Erst dann, wenn wir Gott Recht geben, Geschwister. Weißt du, mir liegt dieses Thema. Ich möchte gesegnet werden. Wir sollen gesegnet werden und wir sind bestimmt für den Segen, aber wir kommen zum Segen nur ran, wenn wir Gott Recht geben. Was er euch sagt, das tut. Ob wir es verstehen oder nicht, du musst nicht verstehen, du musst nur einverstanden sein. Einverstanden sein, was er dir sagt. Und zwar immer schrittweise, in Salamitechnik. So einfach. Maria ist nur Maria geworden, die Mutter Jesu, weil sie eins gesagt hat zum Engel, ja, aber Gabriel, wie soll ich überhaupt schwanger werden? Ich weiß von keinem Mann. Kein Problem. Dann hat Maria einen Satz gesagt, und da sollten wir marianisch werden, alle miteinander. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Gott recht geben. Und sie wurde Mutter Jesu. Sie wurde eine der Trägerin Christi, nachdem sie gesagt hat, mir geschehe, Engel, wie du mir gesagt hast. Wir müssen so weit hinkommen, dass wir sagen, Gott, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich will dich heilen. Du verstehst nicht wie, du hast auch nicht die Medizin und nicht das Rezept, hast auch keine Lösung. Oder ich will dich segnen und du sollst genug haben. Du musst Brot und Wasser haben, ein Dach über dem Kopf haben, ein paar Klamotten und das reicht dir eigentlich, um glücklich zu sein. Und so weiter. Aber wie soll das geschehen? Frag nicht. Tu das, was er dir gesagt hat. Sei demütig. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Dann kann Satan dich nicht antasten, wenn du sagst, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dann gehen wir auf die Vollendung zu. Dann werden wir von Gott brauchbar gemacht und fähig und so weiter. Dann wird aus Fluch Segen. Dann hören die Leiden auf. In dem Moment, wo du sagst, mir geschehe, wie du gesagt hast, hören deine Probleme auf. Gib Gott recht und deine Schmerzen hören auf. Gib Gott recht und dein Krebs trocknet ein. Gib Gott recht und der Versorger tritt in Aktion. Gib Gott recht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Krüge mit Wasser füllen. Maria hat es wieder weitergegeben. Tut, was er euch sagt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Erst wenn wir Gott recht geben, erst dann leben wir ein ungewöhnliches, unvergängliches, unverwelkliches Leben, wenn wir recht geben. In Weisheit, Kapitel 1, das ist natürlich in den Apokryphen, Vers 13 und 15, Kapitel 2, Vers 24 noch in Weisheit. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat den Menschen oder die Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihm zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Also durch den Neid des Teufels. Der Teufel ist neidisch auf dich. Und du musst Gott recht geben. Nein, ich werde auf Gott hören. Ich werde nicht Brot in Stein in Brot verwandeln. Ich werde nicht vom Turm springen. Ich werde nicht dich anbeten. Du musst auf Gott hören. Der Teufel will dich nur von Gott wegbringen. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen. Und das erlebst du, wenn du anfängst, das zu tun, was er dir sagt. Epheser 1, Vers 5 bis 7. Er hat uns bestimmt, seine Kinder zu sein und zu bleiben. Bleib Kind Gottes. Erst dann bist du ein Aushängeschild für Gott, wenn du Gott recht gibst. Wenn Gott zu seinem Recht in deinem Leben kommt, dann bist du sein Botschafter, sein Sprachrohr, sein Reklameschild, ein lieblicher Geruch Christi, 2. Korinther 2, Vers 14. Oh, dann hat Gott seine reinste Freude an dir. Der gehorcht mir. Yes, Lord. Yes, Lord. In 2. Korinther 2 heißt es, und durch den Duft der Erkenntnis Christi an allen wird durch euch verbreitet. Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Menschen unter denen, die gerettet werden. Wie unter denen, die verloren gehen. Die Leute riechen und die Leute wollen schmecken. Die wollen sehen, dass du Gott recht gibst. Wir sind ein lieblicher Geruch. Den einen ein Geruch zum Tod, den anderen ein Lebensduft zum Leben. Also dein Leben hat eine doppelte Wirkung. Wenn du Gott recht gibst, wütet der Teufel. Wüten die Gottlosen, wüten die Geistlosen. Aber erst, wenn du Gott recht gibst, bist du ein Zeuge Jesu Christi. Bist du so ein Reklameschild des Herrn. Bist eine ganz wichtige Figur für den Herrn Jesus. Ein Organ, ein Glied an seinem Leibe, wenn du Gott recht gibst. Stell dir mal vor, meine Hand gibt mir meinem Kopf nicht recht, macht, was sie will. Gehorcht mir nicht. Weißt du, was es ist? Geisteskrankheit nennt man das. Aber das ist nicht Geisteskrankheit, wenn der Körper nicht gehorcht, wenn der Körper nicht mitmacht. Der Körper ist ungehorsam. Meine Glieder, ich muss lernen, mit Gott übereinstimmen. Wenn ich sage links, dann ist es links. Und wenn ich sage rechts, dann ist es rechts. Wenn Gott sagt, tu, dann tu. Wenn Gott sagt, bleib, dann bleib. Meine Kinder, die wurden in der Schule immer gefragt, ja, was machen? Die wollten immer wissen, ob wir sie streicheln oder nicht. Also Klaps geben oder nicht. Wie wir unsere Kinder erziehen, das wollten in Heilbronn, das wollten die Lehrer unbedingt rauskriegen, damit sie vielleicht was zu schreiben oder was zu diskutieren haben. Der Pastor erzieht seine Kinder so und so. Und die haben ganz tolle Antworten gegeben, das haben die Kinder mal zu Hause erzählt. Ja, was machen eure Eltern, wenn ihr nicht macht das, was sie euch sagen? Dann haben die Kinder gesagt, ja, dann kriegen wir auch nicht, was wir wollen. dann werden wir auch nicht bekommen, was wir wollen, wenn wir nicht das tun, was sie sagen. Und genau das ist es auch mit der Erziehung Gottes. Wenn du Gott nicht gehorchst, erwarte nicht, dass es Gott etwas tut, das du erbittest. Gott gibt den Gehorsamen, die auf ihn eingehen, die seinen Willen tun, die ihm nicht widersprechen, die nicht solche Igel, solche Kaktusse sind, die solche mit Stacheln einfach sagen, nein, Herr, taste mich nicht an, hol dir bei den anderen, aber nicht bei mir, die gerne für andere das wünschen, die anderen sollen aufs Missionsfeld gehen. Hör auf zu beten, Herr, schicke Missionare nach Afrika. Wenn du betest, Herr, schicke Missionare nach Afrika, dann kommt der liebe Gott zu dir und sagt, mein Lieber, und wie ist es mit dir, geh du bitte nach Afrika zuerst. Und wenn du mal in Afrika gewesen bist, dann kannst du auch andere nachschicken und nachholen. Gott redet, wir sollen aufhören für andere zu beten, Herr, schicke das, mach dies und mach jenes. Du bist es. Wenn du betest, du redest mit Gott und Gott redet mit dir und Gott gibt dir die Impulse. Und wenn wir mit Gott beten, ist eigentlich nichts anderes, ich rede mit Gott und Gott redet mit mir. Und was er euch sagt. Und du bist der größte Afrika-Missionar. Und du bist der größte, was weiß ich. Gott kann dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen und warte nicht, bis er irgendjemand anders schickt. Er will dich schicken. Und er kann dich nicht schicken, weil du nicht gehst. Also er kann dir nicht das geben, was du erbittest, es sei denn, du gehorchst ihm. Psalm 37, Vers 5. Wir kennen diese Stelle, sind sehr gesegnet, wenn wir sie hören. Und so weiter. Aber Gott will zuerst einmal etwas von dir haben. Aber ich lese zuerst mal die Stelle, die Rosinen, zuerst mal die Perle hole ich da raus, damit ihr wisst, wie schön das ist. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm und er wird alles recht fügen. Aber dieses Recht fügen, das unterstreicht mir. Der Herr wird es wohl machen. Weißt du, und wir sind so fromm und wir sagen, ja, der Herr wird es wohl machen, der Herr wird schon helfen, der Herr wird schon beistehen, der Herr wird schon durchbringen, der Herr wird schon schützen. Weißt du, diese ganze Grippeimpfung und alles miteinander, das wird alles, der Herr wird dich allen schon bewahren. Nein, wir müssen unseren Verstand einschalten. Wir müssen dem Herrn unseren Weg befehlen. Dem Herrn vertrauen. Die meisten Leute vertrauen doch Gott nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind. Wir müssen uns erstmal Gott uns total ausliefern. Befiehl dem Herrn deine Wege, gib Gott recht, überlass dich Gott. Das heißt, wenn ich sage, also hier hast du das Auto, bitte fahr, bring mich dort und dorthin. Und dann muss ich vertrauen, dass der Auto fahren kann, dass er Führerschein hat, dass er den Weg weiß, wie er dorthin kommt und so weiter. Gott will in unserem Leben wirken, aber er braucht dazu deine und meine Genehmigung. Ohne meine Einverständnis, meine Zustimmung wird er nichts tun. Gott kann dich nur so weit führen, wie du mit ihm einverstanden bist, was du ihm erlaubst. Herr, du kannst alles von mir haben, aber was da drin im Zimmer ist, das geht dich nichts an. Herr, du kannst alles haben, aber mein Portemonnaie, bitte taste das nicht an, oder mein Sparbuch, oder was weiß ich da, mein Bankkonto. Er kann für dich nur so weit sorgen, soweit du ihm dein Sorgerecht ihm überlässt. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Ein Rechtsanwalt kann dich nur vertreten, wenn du ihm anvertraust und sagst, hier haben Sie die ganzen Akten, den ganzen Schlamassel, bitte machen Sie dabei das Beste draus. Er kann für dich sorgen, wenn du damit einverstanden bist und dass du das ihm überlässt, dass er die Dinge auf seine Art und auf seine Weise löst. Und du weißt, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Er sieht es aus der Vogelperspektive. Er sieht es von oben, die Zusammenhänge. Er sieht, wer wo dahinter steht und wer dahinter steht. Und wenn Gott anfängt, dein Problem zu lösen, kann es sein, dass du erstmal 5 Leute sterben. Puh, kann alles durchaus weg sein, denn die stehen im Weg, dem Segen Gottes. Oder dass zuerst mal was zusammenbricht. Und dass die Kanaaniter zuerst vertrieben werden, bevor du in das Land kommst, das er dir geben möchte. Und du denkst ja, wie im Schlaraffenland, der Herr wird schon alles fügen, das wird alles glatt gehen. Wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, es geht nichts mehr glatt. Hast dich getäuscht. Da kommst du in die Wüste. Dann stehst du vor dem Meer, geht's links und rechts die Berge, dann das Meer und hinter dir die Ägypter. Das ist die Katastrophe pur. Und dann Gott Recht geben. Und weißt du, wie man Gott Recht gibt? Ihr sollt stille sein. Mund halten. Und das ist für einen Südländer, für einen Italiener, für einen Israeli, für einen Spanier furchtbar. Das sind Hitzköpfe. Stille sein. Ihr sollt, und das ist das Markanteste, wie Gott für einen streitet, wie Gott einem hilft. Stille sein. Um Jericho ziehen, Stille sein. Deine Kraft liegt in der Stille. Erst wenn du Gott recht gibst und nicht mehr schimpfst, dich nicht mehr aufregst, dich nicht mehr ärgerst und nicht mehr auf dein Fleisch hörst und innen drin kochst, nur einfach dem Herrn deinen Weg befehlen, der Herr hat mich rausgebracht, der hat, hat uns bis hierher geholfen und er wird mir und uns auch weiterhelfen, egal was jetzt kommt. Einfach auf Gottes Hilfe, Gottes Beistand, Gottes Eingreifen warten. Deine Sorge ist, dass du dich ihm nur anbefehlst und sagst, hier Herr, guck mal, die Welt bricht über mir zusammen, alles bricht zusammen, alles, was nur genommen werden kann, wird mir nur genommen und geraubt. Herr, ich bin bald splitternackt. So stehen wir manchmal in manchen Stunden, manchen Befehlen. Befehl ihm jetzt alles, deine Situation. Und sag, Herr, bitte, schick einen Engel, schick irgendeine Lösung, mach, wie du das willst, mir ist egal. Weißt, Gott recht geben. Du hast eine Vision, du hast einen Traum, du hast einen Impuls, eine Offenbarung. Ja, ich bin zu was Großem berufen. Wir haben so ein paar große Hanseln in der Bibel, ich sag mal Hanseln, weißt du, die denken, oh, ich bin König, wir sind zum Regieren bestimmt. Denk an Josef, der erzählt, Geschwister, ich habe heute Nacht einen fantastischen Traum gehabt. Ich habe gesehen, wie sich Sterne und Sonne und Mond sich vor mir verbeugen. Da ist sogar der Vater traurig geworden. Oder dann die Ehren, 12 Ehren, die verbeugen sich alle vor mir. Und diese Brüder sind sogar böse und neidisch geworden. Und jetzt beginnt das Programm Gottes zu greifen. Und ich lese nirgendwo, dass Josef rebelliert hat, als das Programm Gottes eingesetzt hat. Also dieses Programm, dann wurde er verkauft nach Ägypten. Dann kam er ins Gefängnis und dann betete, Herr, erlöse mich von Frau Potiphar. Die ist so richtige Hexe. Eine richtige Hexe. Ich bin in so einer Hexenküche bei dieser Frau gelandet. Herr, erlöse mich. Ich kann mir vorstellen, wie sie Tag und Nacht gefleht hat. Herr, erlöse mich von dieser Hexe. Und weißt du, was passiert? Kommt ins Gefängnis. Vielleicht kann für den einen oder anderen das Gefängnis die Erlösung sein. Der Josef ist nie mehr zurück zum Potiphar gegangen. Er ging ins Gefängnis. Halleluja. Das sind die Wege Gottes. Und der Herr war mit Josef. Und im Gefängnis wurde vergessen. Das ist, wie Gottes Programm arbeitet. Wie man ein Gesegneter Gottes wird. Dann sitzt du dort und bist 21 Jahre in der Irre. 21 Jahre irgendwo draußen weg von Papa und Mama, Bruder und Schwester. 21 Jahre, die du nicht erklären kannst in deinem Leben, warum, was habe ich verbrochen? Nur weil du einen Traum, eine Vision hattest, weil du Gott gehorchst, weil du Gott Recht gibst. Du wirst hart geprüft, wenn du anfängst, Gott Recht zu geben. Da kommst du zuerst mal in eine Teufelsmühle. Zuerst kommst, das ist wie Gott dich zubereiten lässt. Dann kommst du in eine Militärakademie und das in der Grundausbildung. Und dann lernst du, bei Gott zu bleiben und sag, Herr, verstehe dich nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe nichts Böses gewollt, nichts Böses getan, nichts Böses gesagt. Ich habe gar nichts. Ich habe nur gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Du sollst Recht haben, Herr, und das passiert. Verstehst du Gottes Wege? Und jetzt lerne danken. Gott macht aus Krankheit Gesundheit. Er ist es, der das Ding verwandelt. Aus Elend und so weiter. Und du solltest lernen, in deinen Krisen ihm anzubefehlen und sagen, Herr, hier hast du mich reingebracht jetzt, ich weiß, das ist nicht das Ende. Und ich sag dir, deine Krise ist nicht das Ende. Die Krise hat nicht das letzte Wort, Gott hat das letzte Wort. Gib Gott Recht und er wird dich rausbringen, er hat das letzte Wort. Und wir müssen lernen, ihm Recht geben. Und je schneller du das lernst, desto schneller kommst du aus deiner Teufelsküche raus, aus deinem Dilemma. Und aus, was weiß ich, was dich so schockt und schockiert und aus seinen Anfechtungen und lerne mit Gott zusammenzuarbeiten. Auf ihn zu hören, ja, ist schwer zu verstehen. Herr, ich habe jetzt Mist gebaut heute, aber morgen werde ich aufpassen. Lerne in dieser Situation, wo du jetzt was falsch gemacht hast, lerne und sag, Herr, ist okay. Befehl deine Ängste dem Herrn, deine Sorgen, dein Kummer, dein Negatives und sag, Herr, befehl meinen Weg jetzt dir, egal wie das ausgeht, egal wie sich die Sache entwickelt. Sogar der Heiland Jesus Christus musste seinen Geist in die Hände des Vaters befehlen. Und erst dann wurde er gelöst und erlöst. Manchmal dauert es so lange. Bei Abraham 13 Jahre, weil er nicht auf Gott, sondern auf seine liebe Sarah gehört hat. Und weißt du musst lernen, was es kostet, was es bedeutet, nicht auf Gott zu hören. Du sollst spüren, was es heißt, nicht auf den Herrn zu hören. Und er wird alles wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Verstehe richtig. Verstehe so, wie Gott es will. Seine Gedanken und nicht dein Fleisch. Dein Fleisch wird immer gegen Gott rebellieren. Mein alter Adam, nein, Herr, nicht. Mir widerfahre das nicht. Das ist so, das ist der Teufel. Aber je schneller und früher du Gott recht gibst, je schneller du deine Lektion lernst und deine Fehler und dein Irrtum bereinigst, desto schneller kommst du aus der Sackgasse raus. Ganz einfach. Desto schneller wird dieser Stachel aus deinem Leben, was dir so weh tut, dieser Stein in deinem Schuh, umso schneller wird er entfernt. Desto schneller kommst du auf dem Weg der Gnade. Psalm 34, Vers 10. Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen, denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Dem geht's wunderbar, wer ihn fürchtet. Und Psalm 40, Vers 14. Gewähre mir die Gunst und rette mich, betet der Beter. Mach wieder alles gut, Herr, in meinem Leben. Bring wieder Ordnung in meinem Leben. Und zwar nach deiner Art und Weise, nach deiner Vorstellung. Herr, ich habe genug jetzt. Den Karren verfahren. In einer Prophetie hat Gott uns vor einigen Jahren hier in Berlin gesagt, wir sollen ihn nicht bitten immer und betteln, er ist zwar gut und lieb und nett, er hilft uns in unserer Not, wenn wir ihn anrufen, aber wir sollten ihn bitten, bevor wir losfahren, Herr, übernimm du das Steuer, lenke du uns, leite du uns und nicht, wenn der Karren erst verfahren ist. Und nicht, wenn der Karren erst verfahren ist. Lerne, Gott recht zu geben. Die Apostel haben gelernt, Gott recht zu geben. Apostelgeschichte 5, 29 bis 32, Petrus vor dem Hohen Rat. Der antwortet, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die haben bedroht, redet nicht im Namen Jesus, gebraucht nicht den Namen Jesus. Ich kann alles machen, aber bloß bitte nicht den Namen Jesus. Verschont uns damit. Mit euren Weissagen, Prophezeiungen etc. Verschont uns bitte. Aber was machen die? Dann beten sie und dann haben sie gesagt, Heiliger Geist, gib uns Kraft. Stärke uns und so weiter. Und dann predigen sie in der Vollmacht des Heiligen Geistes und lassen sich nicht unterkriegen. Du musst Gott recht geben, mehr als den Menschen. Und ist Gott für dich, wer und was kann dann gegen dich sein? Wenn du anfängst, Gott recht zu geben, kann nichts dir schaden, kann dich nichts von der Liebe Gottes trennen. Gottes Gunst und Gottes Geist ist mit dir, wenn du ihm recht gibst, ihm gehorchst. Wenn du dich ihm auslieferst, dich ihm anvertraust und seine Sache so machst, wie er es will. Und eigentlich, wir haben alles, was wir haben, ist es uns geliehen. Ist alles Leihgabe. Dein Leben ist nur eine Leihgabe. Deine Gesundheit ist eine Leihgabe. Deine Fähigkeiten sind nur geliehene Güter, die du verwaltest und über die du eines Tages Rechenschaft ablegen willst. Das musst Gott recht geben. Herr, du hast mir nicht mehr gegeben. Ich habe nur zwei Hände, manchmal vielleicht auch zwei linke. Aber Herr, mit diesen zwei linken Händen werde ich was machen. Bist du bereit, nach seinem Plan zu handeln? Dann wirst du merken, wie gesegnet du bist. Die Pharisäer, die ließen sich nicht taufen, sie widersprachen dem Rat Gottes. Sie gaben nicht, was Gott gehört. Du willst finanziell gesegnet werden und rackerst dich ab zu Tode, hast sogar drei Arbeitsstellen womöglich. Und es klappt alles nicht und es ist immer noch nicht genug. Gib den Zehnten und dann ist der Fresser von deinem Haus ferngehalten. Gib Gott, was Gott gehört. Das ist Gott recht geben. Und gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Dem gehört wahrscheinlich gar nichts. Fang an, Gott zu dienen, wie es sich gehört. Wenn du noch nicht den Heiligen Geist hast, und jetzt bitte halt dich fest, wenn du noch nicht die Salbung hast, oder wenn du noch nicht den Segen Gottes so hast, wie es haben solltest, dann wahrscheinlich nur deswegen, weil du noch nicht völlig Gott gehorchst. Tut mir leid, aber das ist so. Wenn du Gott wirklich völlig gehorchen würdest, würdest du den Heiligen Geist in Fülle haben, würdest du den Segen in Fülle haben. Denn in meiner Bibel heißt, Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Wenn dir an irgendetwas, an geistlichen Gütern mangelt, dann nur deswegen, weil du ein Sturkopf bist. Weil du rebellierst, so ein richtiger Bock manchmal bist und bockst und solche Bockstunden hast, statt Betstunden. Bockstunden. Dann verlässt du dich mehr auf deinen Verstand, du bejahst zwar alles, stimmt alles, ist alles gut, in Ordnung, gehst in die Gemeinde, stimmst mit allem überein, aber deine Seele und dein Herz folgen nicht dem Herrn. Du sollst dem Herrn lieben von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und dann erst aus allen deinen Kräften und so weiter, dein Herz. In der Bibel heißt es, sie nahen sich zu mir mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Weißt du, wir können wunderbare Christen sein, eingeschrieben in 10 Gemeinden sogar, Mitglieder. Wir sammeln keine Mitglieder, aber trotzdem, du kannst eingeschrieben sein in dem Verein, in dem Club und in jenem Club und in jedem christlichen Gemeinschaft. Aber wichtig ist, wie ist mit deinem Herzen? Wie sind deine Motive? Warum dienst du Gott? Suchst du nur deine Vorteile, dich zu profilieren, ein bisschen aufzusteigen? Oder erfüllst du deine Pflicht und sagst, also ich kann nichts anderes als nur das tun? Du kannst was anderes, du hast freien Willen. Was sind deine Motive? Das Herz muss lernen, Gott ohne Grund zu dienen. Das ist das Geheimnis des Segens. Ohne Grund. Ja, befiehl dem Herrn und hoffe auf ihn. Ohne Grund. Einfach, Herr, ich vertraue mich dir an, dein Wille geschehe. Was jetzt daraus wird oder wie sich die Sache entwickelt, das ist jetzt dein Bier und dein Problem. Ich vertraue jetzt dir. Ohne Grund. Aber wir möchten immer einen Grund haben. Herr, ich diene dir, ich gebe dir den Zehnten, ich lasse mich taufen, damit ich in den Himmel komme. Ich lasse mich taufen oder gebe den Zehnten, damit ich gesegnet bin. Nein, ohne Grund den Zehnten geben. Ohne Grund gute Werke tun. Ohne Dankeschön, ohne Anerkennung. Gott will, dass wir ihm lernen, das können die meisten nicht, ohne Grund. Bibel lesen ohne Grund. Ich muss meine stille Zeit einhalten. Nein, lies die Bibel, weil du keine stille Zeit einhalten musst. Ohne Grund, einfach so aus Vergnügen, aus Freude an ihm. Ohne Grund, ohne sich zu profilieren, ohne dass ich etwas davon habe. Predigen, ob ich Geld kriege oder kein Geld kriege, ob ich anerkannt werde oder nicht anerkannt werde. Einfach dienen, zur Zeit und zur Unzeit. Gott prüft den Motiv, was ist der Grund, warum kommst du zu mir, was willst du von mir eigentlich? Und wenn er merkt, du willst Geld, dann sagt er, Dankeschön, geh zur Bank. Ich habe kein Geld für dich. Oder Heilung, geh ins Krankenhaus, die werden dich heilen. Wir müssen Gott dienen, zu Gott kommen, in die Gemeinde kommen, ohne Grund. Loben und preisen, ohne Grund. Einfach nicht, weil ich gesund bin. Wenn du Gott preist, auch wenn es dir dreckig geht, dann bist du richtig. Wenn du noch nicht den Segen hast, den er dir versprochen hat, dann vielleicht irgendwo noch in deinem Leben, dass du noch irgendein ganz falsches Motiv. Vater, ich diene dir schon so viele Jahre treu. Ich habe die Tiere gefüttert, ich habe einen Acker bestellt, ich habe guten Ausgleich, ich habe geerntet, ich habe geschwitzt, ich habe geschuftet für dich, Vater, und mir hast du nichts gegeben. Dem Lümmel da, der gestern nach Hause kam, dem schenkst du sogar den gemästeten Ochsen. Ich diene dir aus Pflicht. Dienst du Gott aus Pflicht? Denn erwarte nicht, dass er dich segnet. Dir bleibt nichts anderes übrig, als Gott zu dienen, sowieso. Aber aus Liebe. Gott will, dass man ihn aus Liebe dient. Und das ist das Geheimnis des Segens. Ohne Hintergedanken, ohne irgendwelche Vorteile, dass ich daraus bekomme. Lerne Gott Recht zu geben. Einfach jawohl. So wie beim Militär. Jawohl. 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 Jawohl, ich bin einverstanden. Kannst du Gott gegenüber in deiner Situation jawohl sagen? Was es auch immer sein mag. Du verstehst nicht. Jawohl! So eine richtige militärische Haltung einnehmen. Darauf kommt es sehr viel an, was für eine Haltung du die Sache gegenüber einnimmst. Ob du einverstanden bist. Jawohl! Jawohl! Was auch in deinem Leben geschieht. Jawohl! Weißt du, was das so ist? Ja, und es wird wohl. Jawohl, jawohl. Lerne jawohl zu sagen in deinem Leben. Auch wenn du vieles nicht verstehst, halte die Gesetze Gottes ein, die er dir gegeben hat. Weißt du, das Gesetz Gottes ist durch den Heiligen Geist in deinem Leben hineingeschrieben. Eigentlich brauchst du theoretisch keine Bibel, kein Gesangsbuch, keine Gemeinde, kein Pastor. Ihr habt die Salbung und ihr werdet von oben gelehrt. Du weißt ganz genau, du musst nur jawohl sagen. Jawohl, ich muss Zeuge Jesus sein, ich muss mein Leben Gott zur Verfügung stellen, ich muss ein Kanal des Heiligen Geistes sein, ich muss das tun, was er sagt und das ablehnen, was er ablehnt. Du musst mit Gott einverstanden sein. Du musst die ablehnen, die Gott ablehnt und die annehmen, die Gott annimmt. Und wenn der dir nicht gefällt und wenn der so bucklig ist, du möchtest jemanden so schönes, adrettes und feines und großes und gesundes und starkes haben. Nein, der liebe Gott schickt jemanden in deine Umgebung, wo du Probleme hast. Du musst auch jawohl sagen. Verstehst, Gott weiß, wie er dich feilen und schleifen und polieren und auf Hochglanz bringen kann. Jawohl! Verstehst du, oder? Weißt du, wir sagen gerne Amen und Halleluja. Halleluja sagen wir gerne. Aber ich möchte, dass du heute lernst, jawohl zu sagen für deine Situation. Und wenn du das gelernt hast, hast du unheimlich viel gelernt. Der Segen wird fließen, es wird gedeihen, die Fenster des Himmels werden sich öffnen, die Herrlichkeit Gottes wird herabkommen, du wirst Fortschritte machen, du wirst Herrlichkeit Gottes erleben, wenn du jawohl sagst. Jawohl. Lass uns aufstehen. Und lass uns jawohl sagen. Lass uns lernen, jawohl, in jeder Situation des Lebens, ob wir sie verstehen oder nicht verstehen, jawohl. Weißt du, wenn du manchmal Probleme hast, ich rate dir, stell dich vor deinem Spiegel und sag, jawohl, mein Herr, ich mache es. Jawohl, mein Gott, ich verstehe das nicht, aber jawohl, Jesus. Jawohl, Heiliger Geist. Jawohl, Vater im Himmel. Und du wirst verblüfft sein, wie das funktioniert. Bei mir funktioniert es. Und ich bin auch ein Mensch. Jawohl. Lieber Vater, es ist schwer, Dingen ja zu sagen und jawohl zu sagen zu Dingen, die schwer sind, die unbegreiflich sind, die unerklärlich sind, aber wir sagen trotzdem im Glauben und im Gehorsam und im Vertrauen, wenn du sagst, dann stimmt es. Und Herr, wir möchten nicht von Menschen das Wort hören, sondern dein Wort in unseren Ohr haben, dein Wort in unserem Herzen haben und wir möchten zu dir jawohl sagen, Herr. Lass uns zusammen dieses Wort sagen und lass uns einfach miteinander sprechen. Ja, Herr. Jawohl, Herr, wir wollen deinen Willen tun, deine Wege gehen, auf deine Stimme hören und dann wird deine Herrlichkeit auch über uns kommen. Ich erwarte einen offenen Himmel über mein Leben. Und du erwartest von mir, dass ich dir gegenüber jawohl sage. Amen. Amen.